Willkommen zu einer neuen Episode der Sliding Windows. Dieses Mal mit einer besonderen technischen Premiere. Mein Gast und ich haben dieses Gespräch aus der Distanz aufgenommen. Ob es gelungen ist, urteilt selbst. Viel Vergnügen! Heute zu Gast ein lieber Freund von mir. Herzlich willkommen, Holger.
Hallo, Thorsten.
Zu Gast ist der Holger Voges. Ich kenne leider eine ganze Reihe von Holgern. Eigentlich ist das ein großes Privileg, so viele nette Leute zu kennen mit diesem Namen. Und ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Ich finde dich hier, ich spreche mit dir in einer Stadt, in der ich schon eine ganze Reihe von Aufnahmen gemacht habe, nämlich in Hannover. Und das Erste, was natürlich hier zum Programm gehört, ist, ich will natürlich wissen, wie bitte bist du zur IT gekommen?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß es selber nicht mehr so genau.
Die einfache Antwort wäre, ich habe das richtig mal gelernt.
Ja, aber das habe ich ja nicht. Wer hat das? Also ich glaube, in unserem Alter gibt es nicht so viele, die das wirklich gelernt haben, oder?
Ja, jetzt hast du schon bei den Hörern geoutet, dass wir ungefähr gleich alt sind mit der Betonung auf alt. Aber jetzt kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Ja, was? Du hast mal was Anständiges gelernt und wie ist es dann gekommen, dass du IT machst?
Also, eigentlich habe ich auch nie was Anständiges gelernt. Ich habe mal versucht zu studieren und bin in dem Rahmen irgendwie von meinem Hobby zu meinem Beruf gekommen. Also ich habe früher halt auch schon viel mit Computern rumgebastelt und bin dann während meines Studiums über einen Computerladen schließlich irgendwie bei der Volkswagen Bank gelandet als Werkstudent und habe da nebenbei mein Geld verdient. Und da hat sich dann ergeben, dass so ein paar Kollegen den NT4 MCSE gemacht haben, inklusive mir. Damals gab es ein Programm von Microsoft, wo man als Student die MCSE-Zertifizierung für NT4 kostenlos bekommen hat. Und da haben wir dann in dem Rahmen irgendwie rumgesponnen, dass Microsoft-Trainer zu sein doch irgendwie die Lizenz zum Gelddrucken ist. Und so bin ich dann irgendwie zum Microsoft-Trainer geworden. Dummerweise habe ich nie Geld gedruckt. Und irgendwann habe ich dann mein Studium halt geschmissen und habe dann nur noch IT gemacht. Das ist so der eigentliche Weg. Und das Studium war halt komplett IT-fern. Also ich habe mal Psychologie studiert.
Ja, das ist doch schon sehr interessant. Man sieht da ja auch immer Querverbindungen. Ne? Das ist übrigens sehr lustig. Ich habe in den letzten Monaten die Biografie von Edward Snowden gelesen. Und was mich sehr erheitert hat, deswegen komme ich jetzt darauf, ist, dass der auch mal Zertifizierung durchlaufen ist. Und das erheitert uns beide natürlich vor dem Hintergrund, dass diese Zertifizierung, die in unserem Berufsleben durchaus eine Bedeutung haben, eben auch in der Historie, ne, was man so über die Jahrzehnte gemacht hat, dass die natürlich immer schon in Verruf waren. Es hat keine Zeit gegeben, in der nicht darüber diskutiert wurde, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Und trotzdem gab es eine Menge Leute, die das gemacht haben. Und ich musste sehr lachen, als ich dann gesehen habe, dass auch Edward Snowden richtig Karriere gemacht hat und der aber auch gleichzeitig natürlich gesagt hat, klar, die Zertifizierung an sich ist einfach nur ein Steigbügelhalter. Aber es ist interessant, dass viele Leute, und offensichtlich gehören wir beide dazu, sagen wir so, die Zertifizierungen haben nicht geschadet, obwohl man eigentlich eben, wie gesagt, ewige Jahre darüber diskutiert, inwiefern macht das Sinn.
Ja, ist so. Was ich bei dem Buch von Edward Snowden viel spannender fand, war, dass er alle seine Unterlagen, die er geleakt hat, aus SharePoint rausgezogen hat. Also.
Ja, offensichtlich hat er einiges von dem Microsoft-Know-how dann wirklich anwenden können. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben natürlich heute ein wunderschönes Thema. Und zwar ein Thema namens Gruppenrichtlinien. Group Policy Objects, GPOs. Ein Thema, was so wunderbar reinpasst, weil ich bin immer wieder gefangen in diesem Microsoft-Bereich, was ich eigentlich im Rahmen des Podcasts gar nicht so wirklich absichtlich verfolge, was aber natürlich den Hintergrund hat, dass ich eine Menge Zeit damit verbringe, meine Kunden damit Zeit verbringen, meine Kollegen, meine Freunde eine Menge Zeit verbringen. Und dann interessieren mich natürlich sehr häufig so die Dinge, die einen über Jahre begleiten und die dann aber ganz gerne mal so irgendwie so halb über Bord gegangen sind. Ich glaube, bei Gruppenrichtlinien kann man das so sagen, oder? Meine erste Frage an dich, du hast einen dicken Wälzer geschrieben über Gruppenrichtlinien. Was war denn so dein Erstkontakt mit diesen Außerirdischen?
Na, eigentlich war das noch unter NT4 und damals hießen die Dinge auch noch nicht Gruppenrichtlinien, sondern Systemrichtlinien. Das war halt bei der VW Bank. Und also Financial Services AG heißen die inzwischen eigentlich. Und da sind halt auch NT4-Richtlinien zum Einsatz gekommen. Und dann natürlich im Rahmen der Zertifizierung und im ganzen Kram, damals waren Gruppenrichtlinien ja noch ein großes Ding unter Windows 2000, war das natürlich schon auch ein wichtiges Thema für mich. Und ich war eigentlich immer sehr, sehr fasziniert von Gruppenrichtlinien und wollte da auch immer schon mal ein Buch drüber schreiben. Also 2005, 2006 habe ich mal einen Verlag gesucht, der so ein Gruppenrichtlinienbuch haben wollte, aber damals wollte das keiner. Und am Ende ist das Buch dann ja auch wieder von selbst zu mir zurückgekommen, als mich dann der Hansa Verlag angerufen hat und hat gesagt, unser Autor ist uns abgesprungen, wir suchen unbedingt jemanden, der unser Gruppenrichtlinienbuch fortsetzt. Was irgendwie schon witzig war, also 5, 6 Jahre vorher, als Gruppenrichtlinien eigentlich echt noch ein heißes Thema waren, da wollte es keiner haben und jetzt plötzlich ist das, kommen die Verlage dann und sagen so, oh, wir brauchen jemanden, der das Buch unbedingt weiterschreibt. Aber
ja, höchst interessant, ne? Aber wir müssen das ein bisschen aufklären und vielleicht fangen wir da wirklich mal in den 90er Jahren an. Du hast schon einiges vorweggenommen, was aber, glaube ich, auch vielen sehr, sehr präsent ist, die hier zuhören. Du hast gesagt, das Thema ist ein bisschen angestaubt. Ich habe vorher gesagt, ich fokussiere gerne mal so Sachen, die schon so ein bisschen kaputt sind, die schon so ein bisschen irgendwie hinten runterzufallen scheinen. Und Gruppenrichtlinien ist aber insofern ein besonders spannendes Thema, weil das in den Augen der Systemadministratoren nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und wenn man dort mal fallen lässt, dass das jetzt nicht mehr so wirklich viel Liebe erfährt und Microsoft da ganz andere Technologien fokussiert und die Leute sich dann auch die Neuerungen, die neuen Techniken angucken und entsetzt sind, weil das kein Äquivalent darstellt in vielen Fällen. Dieses Thema wird immer viel diskutiert. Deswegen vielleicht fangen wir mal vorne an, als das noch taufrisch war. Du hast schon so ein bisschen skizziert die Zeit der 90er Jahre und dann Windows 2000, so ein bisschen die Blütephase, als das ganze Thema neu aufgelegt wurde, einen neuen Namen bekommen hat. In NT hieß das Ganze noch Systemrichtlinien. Kann man eigentlich überhaupt davon sprechen, dass das ein Vorgänger ist? Und inwiefern siehst du überhaupt eine technische Ähnlichkeit? Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, auch für diejenigen, die vielleicht gar keine Ahnung haben, was sind Systemrichtlinien, was sind Gruppenrichtlinien? Was hat das damals eigentlich gemacht in den 90ern?
Naja, das Interessante an Windows im Gegensatz zu Linux ist ja eigentlich, dass Windows eine zentrale Konfiguration hat, nämlich die Registry. Während in Linux eigentlich alles irgendwie in eigene Konfigurationsdateien liegt, hat Microsoft ja mit NT oder überhaupt mit Windows versucht, alles zentral in der Registry zu speichern. Und die Systemrichtlinien von der Idee her greifen halt einfach bestimmte Registry-Keys auf und setzen die zentral. Und das war der erste Ansatz von Microsoft, war halt so eine Policy-Datei zu generieren, wo einzelne Registry-Keys gesetzt worden sind und die dann einfach zentral über einen Domain-Controller auszurollen. Und das war so die Geburt quasi der Systemrichtlinie, dass man gesagt hat, wir legen eine zentrale Policy, eine Richtlinie fest, da sind bestimmte Registry-Keys gesetzt und die verteilen wir dann einfach. Der Client zieht sich die dann vom Server, wendet die auf seine lokale Registry an und dann kann man eben den ganzen Sack voll von Clients von einer einzigen Stelle aus administrieren. Und das hat unter NT4 zwar ganz gut funktioniert, hat da aber eben einen ganzen Sack voll von Kinderkrankheiten. Also ein wichtiger Punkt, denke ich, ist, dass man unter NT4 Einstellungen halt nicht zurücknehmen konnte. Das heißt, die Einstellungen sind immer tätowiert gewesen, so nennt sich das bei Microsoft. Wenn ich einen Key gesetzt habe, dann ist der halt wirklich in der Registry einfach an der Stelle, wo die Konfiguration hinterlegt wurde, gesetzt worden. Und da konnte ich dann zwar die Einstellung umdrehen und sagen, okay, ich mache jetzt aus einer 0 eine 1, aber ich konnte nicht sagen, stell mir mal den Ursprungszustand wieder her, bevor die Gruppenrichtlinie gesetzt worden ist. Und das andere Problem, was man unter NT4 halt auch hatte, war, dass man letztlich nicht so zielgerichtet einzelne Clients konfigurieren konnte. So, es gab im Prinzip nur eine Policy. Und das hat Microsoft halt im Wesentlichen dann mit Windows 2000, mit dem Active Directory gefixt und hat dazu noch eine ganze Reihe von weiteren Tools, von Extensions mitgeliefert, mit denen man den Rechner noch weiter konfigurieren kann, also neben den Registry-Einstellungen. Aber ich denke, prinzipiell kann man schon sagen, die Idee der Gruppenrichtlinien, so wie sie dann unter Windows 2000 gekommen sind, die war unter NT auf jeden Fall schon vorhanden und das ist die Gruppenrichtlinien sind letztendlich die verbesserte Version von den Systemrichtlinien.
Wir haben damals eine Fokussierung auf die Registry gehabt, die dann aufgebaut wurde. Darüber werden wir gleich ein bisschen genauer reden. Und du hast gerade schon einen schönen Begriff genannt, tätowierend. Ich weiß bis auf den heutigen Tag nicht, ob das ein Pseudo-Fachbegriff ist, weil alle benutzen ihn so, oder ob das wirklich mal irgendjemand mal irgendwo hineingeschrieben hat. Aber dieser Begriff ist natürlich bestechend, weil man sich im Grunde genommen das, den ganzen Mechanismus vorstellen kann, wie ein Mechanismus, REC-Dateien zu verteilen. Ne? Also wenn man die jetzt über ein Anmeldeskript einliest, dann nagelt man die halt in den Kontext des aktuellen Benutzers und dann ist das so. Und alles, was da vorher war, würde überschrieben, sodass man im Grunde genommen nicht die Chance hat, wieder auf den Ursprungszustand zurückzugehen. Das muss nicht schlimm sein, weil an der Stelle hakt dieses Bild mit der Tätowierung so ein kleines bisschen, weil man kann jederzeit diese Werte wieder neu setzen, aber man muss sie dann auch explizit neu setzen. Und das hat sich dann später geändert, aber das war halt noch so die große Einschränkung in NT4. Damals gab es aber, das finde ich im Nachhinein auch sehr lustig, weil uns das dann natürlich zu Windows 2000 bringt, damals gab es die Möglichkeit, Registry-Einstellungen zu setzen für Benutzer. Klar, HKEY Current User, daran denken wir, an den Benutzer-Hive. Es gab Einstellungen für den Computer. Es gab damals aber auch die Möglichkeit, Gruppen zu definieren, für die man dann gesagt hat, also diese und jene Einstellungen bündeln wir jetzt und übertragen die halt an eine Gruppe von Benutzern. Und das ist dann später weggefallen. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, wenn man jetzt das Wort Gruppenrichtlinie hört und das Erste, was man dann feststellt, ist, ich kann jetzt Gruppenrichtlinien nicht mehr auf Gruppen übertragen, was ich aber in NT4 noch konnte, das ist schon so ein bisschen ein Witz in der Geschichte, oder? Wie siehst du das?
Ja, das ist das Erste, was ich in meinen Kursen normalerweise zu meinen Teilnehmern sage. Die Dinger heißen Gruppenrichtlinien und die heißen Gruppenrichtlinien, weil sie mit Gruppen überhaupt nichts zu tun haben. Also das ist... man kann ja die Gruppenabhängigkeiten durch Sicherheitsfilter wieder einbauen, aber grundsätzlich ist der Name einfach sowas von vollkommen falsch, weil die einzigen Gruppen, die man da konfiguriert, Organisationseinheiten sind. Und das sind halt Organisationseinheiten und keine Gruppen. Das hat auch schon in meinen frühen Zeiten unter Windows 2000 zu sehr vielen Diskussionen geführt, weil die Teilnehmer mir nicht glauben wollten, dass Gruppenrichtlinien sich nicht auf Gruppen beziehen, sondern dass die halt wirklich nur auf Benutzer konfiguriert werden können oder auf Computer und dass eine Gruppe, die in einer Organisationseinheit ist, von dieser Gruppenrichtlinie nicht betroffen ist. Also der Name ist einfach unglaublich dusselig gewählt, muss man sagen.
Wenn man versucht, das zu erklären, merkt man, wie man sich quasi reinreitet bei der Erklärung, weil man merkt, oh, jetzt wird es schwierig, diese Begriffe zu benutzen, weil jetzt müsste man schon wieder 33 andere Geschichten erklären. Deswegen, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wenn man sich klar macht, dass dieser Mechanismus damals sehr schlicht war, dann wohnt dieser Schlichtheit auch viel Schönheit inne. Das Problem ist nur, ich habe halt nicht jede Konfigurationsoption schlicht und ergreifend als irgendwie Registry Key vorliegen. Es gibt einfach viele Dinge, die ich konfigurieren will. Vielleicht will ich Anmeldeskripte bauen. Vielleicht will ich Drucker verbinden, die nicht explizit einfach durch das Setzen eines Registry Keys zu erledigen sind. Das heißt, die alten Systemrichtlinien waren da begrenzt. Und dann hat man natürlich noch, wenn man jetzt ein bisschen größer denkt, Microsoft ist ja in der Zeit von Windows 2000 und dann danach quasi von seinem eigenen Erfolg überrumpelt, überrascht worden. Das hat zu vielen eigenartigen Entwicklungen geführt, unter anderem dazu, dass sie dann irgendwie sehr, sehr spät Automation und Shell-Scripting für sich entdeckt haben. Ne? Oft ein Thema hier in dem Kanal. Und sie haben dann festgestellt, naja, wir müssen das Ganze ein bisschen größer denken. Auch die Umgebung, die man damals hatte mit ein paar tausend Usern, die wurden immer größer. Und jetzt brauchte man so eine gewisse Hierarchie. Das heißt, das Erste, was man dann gemacht hat, ist, dass man mit dem Active Directory sowas wie Organisationseinheiten erfunden hat und damit eine ganz neue Hierarchisierung der Gruppenrichtlinien. Erzähl doch mal so ein bisschen aus deiner Sicht, was da so die strategischen Designmerkmale sind. Was ist das Erste, was man verstanden haben muss, warum dieser Name Gruppenrichtlinie vielleicht auch doppelt kontraproduktiv ist und man es vielleicht besser Active Directory-Richtlinie oder was auch immer genannt hätte?
Ja, im Prinzip hast du es ja schon gesagt. Also was war neu? Im Wesentlichen, dass ich keine flache Struktur mehr hatte, in der ich meine Benutzer und Computer verwaltet habe. Unter NT4 gab es ja im Prinzip nur eine flache Struktur, wo alle Benutzer und alle Gruppen und alle Computer abgelegt waren. Und das neue Designmerkmal, wichtiger Punkt im AD, ist, dass ich meine Benutzer und Computer jetzt in Ordner packen kann. Im Prinzip ist eine Organisationseinheit ja nichts anderes als ein Ordner, wo ich meine Ressourcen sortieren kann. Und die Organisationseinheiten haben ja im Prinzip auch genau die gleichen Funktionen wie ein Ordner. Also es ist ja letztendlich nur das Dateisystem irgendwie abgebildet auf diese Datenbankstruktur des Active Directory. Das heißt, letztlich kann ich die Ordner benutzen, nicht nur um meine Daten, meine Benutzer und Computer schneller wiederzufinden. Das könnte ich im Zweifelsfall auch noch durch eine Suche oder durch einen Filter machen, sondern die wesentliche Funktion der Organisationseinheiten ist ja letztlich Berechtigung, also festzulegen, wer darf administrativ wo in meinem AD was machen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil man darüber eben eigentlich sehr genau granuliert steuern kann, wer welche administrativen Aufgaben im AD durchführen kann. Und der andere Punkt ist eben die Verwaltung der Gruppenrichtlinien. Also das ist ja vielleicht das wichtigste Designmerkmal.
Das Spannende ist ja, wir haben unter NT4 ein eigentlich relativ schlichtes System. Wir haben Registry Keys, die an Benutzer, die an Computer übertragen werden. Ich kann das so ein bisschen bündeln zu Gruppen. Jetzt kommt das neue Active Directory und bringt eine ganz neue Hierarchie. Und damit meine ich gar nicht so sehr diese Geschichten mit Forest und Trees, weil das haben wir dann später gemerkt, das ist nicht so wahnsinnig bedeutsam. Aber was für Gruppenrichtlinien wichtig ist, sind die Organisationseinheiten. Sowas gab es vorher nicht. Welche Auswirkungen hat das aus deiner Sicht so für das Design? Wie geht man jetzt mit diesen neuen Gruppenrichtlinien um, wo ich ja viel mehr machen kann im Sinne einer hierarchischen Zuordnung?
Ja, im Prinzip sind die Organisationseinheiten ja der Hauptkonfigurationsknoten für Gruppenrichtlinien. Also wenn man sich das Konzept mal anschaut, dann werden Gruppenrichtlinien ja letztendlich von oben nach unten in den Organisationseinheiten durchvererbt. Auf oberster Ebene kann ich halt Gruppenrichtlinien für die gesamte Domäne setzen. Und danach werden die Gruppenrichtlinien dann eben entsprechend auf Organisationseinheiten konfiguriert. Und die Gruppenrichtlinien gelten immer nur für die Benutzer- und Computerkonten, die sich in dieser Struktur unterhalb der Gruppenrichtlinie, also in den Organisationseinheiten unterhalb der Gruppenrichtlinie befinden. Und insofern ist das natürlich das Hauptdesignmerkmal für Gruppenrichtlinien überhaupt. Und wenn man das Glück hat, so ein AD komplett von vorne designen zu können, dann sollte ein ganz, ganz wichtiges Designmerkmal auf jeden Fall auf die Konfiguration der Gruppenrichtlinien hinzielen, weil die Benutzer und meine Unternehmensstruktur, die kann ich auch anders abbilden. Wir haben da ganz viele Properties, mit denen man in den Benutzern Abteilungen und allen möglichen Mist eingeben kann. Und danach kann ich im Zweifelsfall auch filtern, weil mein Active Directory, mein Domain-Controller, der kann ja über LDAP im Prinzip beliebige Filter verarbeiten und mir meine Benutzer auch ausgeben, ohne dass die Benutzer, die zu einer Abteilung zum Beispiel gehören, ohne dass ich die in eine Organisationseinheit reingeschmissen habe. Aber ein ganz, ganz wesentliches Designkriterium sind eben einmal die Berechtigungen, die man auf Organisationseinheiten setzen kann. Also wer wird gemeinsam administriert? Und das gilt natürlich genauso für die Gruppenrichtlinien. Welche Benutzer bekommen die gleiche Konfiguration? Meistens ist es ja so, ich habe ja nicht für jeden Benutzer eine einzelne Konfiguration, sondern ich habe halt größere Mengen. Hier kommt wieder das Wort Gruppen ins Spiel, also größere Gruppen von Benutzern, die gleichen Einstellungen bekommen sollen. Und die sollten dann nach Möglichkeit natürlich auch in einer gemeinsamen Organisationseinheit zusammengefasst sein. Also eigentlich wäre es sinnvoll beim Design von Domänenstrukturen, die in erster Linie auf die Berechtigungsvergabe und auf die Gruppenrichtlinien zu schauen und nicht so sehr die Unternehmensstruktur abzubilden. Wobei natürlich viele Anforderungen da sowieso ähnlich sind. Die Benutzer aus den gleichen Abteilungen werden wahrscheinlich auch in den meisten Fällen die gleichen Einstellungen oder die gleichen Drucker oder was auch immer bekommen.
Ich meine, man kann das vielleicht um das mal für alle plastisch zu machen, an einem ganz simplen Beispiel erklären, was da das Besondere ist im Design. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe irgendwie in Braunschweig oder in Hannover einen Benutzer sitzen und der soll bestimmte Einstellungen bekommen, der ist mit Sicherheit nicht der Einzige, der genau diese Einstellungen bekommt. Dieser Benutzer, der in Hannover in der Zweigstelle sitzt, sitzt damit auch in Niedersachsen. Und damit sitzt er auch in Deutschland. Und damit sitzt er auch in Europa. Und je nachdem, wie groß die Firma ist, entspricht das genau dieser Hierarchie, die man dann dort auch aufbaut. Und dann kommt hinzu, dass je nachdem, welche Aufgabenteilung in der Firma ist, welche Jobrolle man hat, könnte man dasselbe dann eben nicht nur geografisch machen, sondern auch bezogen auf die Firmenstruktur. Aber geografisch ist das immer sehr, sehr einfach zu verstehen. Und wenn man sich jetzt überlegt, man hat sich einmal überlegt, dass man bestimmte Einstellungen für alle Benutzer in Niedersachsen sinnvoll findet, dann stellt man aber auf einmal sehr schnell fest, na Moment, eine kleine Gruppe von Personen in Hannover, da ist das dann doch ein bisschen anders. Der Klassiker immer, heute eigentlich inhaltlich relativ leer, aber man kann es damit perfekt erklären, sind Bildschirmschoner. Ne? Das war immer der Klassiker. Du hast dir irgendwann mal überlegt, alle Leute in Niedersachsen zwinge ich dazu, nach einer Stunde ein Kennwort einzugeben und dann schlägt natürlich auch der Bildschirmschoner an, wenn die Leute nicht vorm Rechner sitzen. Und dann stellst du auf einmal fest, naja, da gibt es eine kleine Gruppe, für die darf das nicht gelten. Und das sind so Fragestellungen, die hatte man vorher unter NT4 überhaupt nicht. Ne? Deswegen gebe ich die Frage nochmal zurück. So eine ganz allgemeine Strategie, wenn man jetzt tatsächlich das erste Mal damit Berührungspunkte hatte, welche Sachen kann man da typischerweise falsch machen? Welche Sachen macht man dann vielleicht besser, anders, richtiger?
Ui. Falsch machen kann man da, glaube ich, eine ganze Menge. Also ich meine, es gibt ja so ein paar Grundregeln, was den Aufbau von Organisationseinheiten angeht, unabhängig von Gruppenrichtlinien. Wie du schon gesagt hast, sind halt Standorte meistens erstmal ein guter Ansatzpunkt, schon alleine aus einem ganz wichtigen Punkt. Man kann natürlich im Prinzip solche Strukturen auch ändern. Es ist ja nicht alles in Stein gemeißelt. Also ich kann im Prinzip auch anfangen, mein AD umzudesignen. Nur wird das immer schwieriger, je mehr Benutzer und je mehr Organisationseinheiten ich anfassen muss. Und eine Sache, die halt tatsächlich sehr, sehr stabil ist, das sind normalerweise eben diese geografischen Einheiten, also Standorte. Abteilungen werden auch mal aufgelöst oder Abteilungen werden eben auch mal, keine Ahnung, umverteilt, Benutzer wechseln, was auch immer. Und das sind also Strukturen, die relativ flexibel sind und die sollte man dann in den Strukturen, in den Organisationseinheiten halt relativ weit unten aufhängen. Und Dinge, die sehr stabil sind, wie eben geografische Geschichten oder, keine Ahnung, Firmenzweige oder sowas, die sich selten ändern, die sollte man halt relativ weit oben in der Struktur aufhängen. Einfach, weil eine Änderung in den kleinen Bereichen einfacher zu machen ist, als wenn ich anfangen muss, so eine Organisationseinheit, die ganz oben direkt unter der Domäne aufgehängt ist, plötzlich komplett umzustrukturieren.
So ein Klassiker, der mir immer begegnet, ist, dass die Leute ganz allgemein in so eine Konfiguritis verfallen. Also einfach viel zu viel machen und das Ganze dann immer für extrem große Bereiche. Und sich dann nachher wundern, dass sie so im Alltag damit Probleme haben, weil dann eine kleine Gruppe, für die es eine Ausnahme geben muss, auf einmal zu signifikant vielen Leuten werden, die sich beschweren und sagen, das und das und das funktioniert bei uns aber so und so nicht. Deswegen habe ich im Laufe der Jahre gelernt, weniger ist mehr. Das wollen aber viele Leute nicht hören, weil die immer unter dem Aspekt Security, ob das dann vorgeschrieben oder wirklich real ist, sei nochmal dahingestellt, aber gerne mit solchen plakativen Behauptungen, dass das so sein müsste, weil die Leute halt in so eine Verkettung hineingeraten, ne? Und dann irgendwann dieses ganze Thema total verbrannt ist und in dem Wust an Einstellungen, die im Laufe der Jahre entstanden sind, dann in der Regel auch keiner mehr durchblickt und man sich dann nicht traut, irgendwelche Sachen zu verändern.
Ja, da sprichst du ja einen ganz wichtigen Punkt an, ne? Also das ist oder einen ganz wichtigen Haken bei den Gruppenrichtlinien. Also das Konzept Keep it clean and simple, das trifft hier bei Gruppenrichtlinien auf jeden Fall ganz, ganz dringend auch zu. Weil, wie du schon sagst, es ist natürlich verlockend, für jeden Mist eine neue Gruppenrichtlinie oder ein neues Gruppenrichtlinienobjekt zu konfigurieren und die dann lustig in der Domäne zu verteilen. Aber erstens haben die Gruppenrichtlinien selber erstmal nur wenig integrierte Dokumentationsmechanismen. Also man kann da dokumentieren. Das ist auch einiges nachgerüstet worden, Microsoft-seitig, aber viele Dinge sind halt nicht dokumentiert und lassen sich auch nicht, zumindest nicht mit Bordmitteln dokumentieren. Und hinterher ist es dann unglaublich schwierig zu gucken, wo kommen diese Einstellungen her, wer hat die da mal reingepackt, warum waren die da eigentlich drin, hat das irgendeinen tieferen Sinn? Und es wird dann halt einfach unglaublich komplex und hinterher fängt man dann an, für Probleme, die man ohne die Gruppenrichtlinien gar nicht gehabt hätte, neue Gruppenrichtlinien zu schreiben oder zu bauen. Und irgendwann hat man dann einfach überhaupt keinen Überblick mehr und es funktioniert aber auch nichts mehr. Also das ist halt letztendlich auch das wieder das Problem. Man hat hier halt ein System, das kann man beliebig komplex gestalten und beliebig komplex gestalten heißt, ich habe irgendwann keinen Überblick mehr. Also einfach hilft.
Ja, absolut. Ich finde, das ist so der Moment gekommen, weil wir natürlich auch genau in diese Spirale hineingeraten. Ne? Viele Dinge, mit denen man sich so oft beschäftigt und so lange beschäftigt hat, die sind so klar, dass man so ein bisschen vergisst, einen Schritt zurückzutreten und nochmal zu gucken von außen, wie schaut das Ganze aus. Ich glaube, wir haben ganz gut erfasst, dass die alten Systemrichtlinien halt ihre charmante Sonderstellung dadurch verdient haben, dass es wirklich ein überschaubarer Mechanismus war. Und dann wurde es mit Windows 2000 und den neuen GPOs relativ kompliziert. Ich glaube, wir sollten noch mal einen Schritt zurücktreten und mal kurz erklären, was sind Gruppenrichtlinien eigentlich technisch? Denn was der Fehler, der immer gemacht wird, ist, dass man sich so vorstellt, das wäre so ein monolithisches Ding. Ich habe vorhin gesagt, bei NT4 war es ein bisschen so, als würde man Registry Keys einfach verteilen in Form von Rec Keys, auch wenn das technisch nicht stimmt, aber der Mechanismus hatte eine gewisse Ähnlichkeit. In Windows 2000 ist es unglaublich kompliziert geworden im Vergleich. Und das Erste, was man hat, ist ein Netloggern, ein SysVol-Verzeichnis, wo unter anderem das Netloggern auch mit hineinspielt für Anmeldeskripte. Und in diesem SysVol-Verzeichnis liegt jetzt eine Dateistruktur. Das ist ein Teil der Gruppenrichtlinien. Und dann gibt es aber noch einen zweiten wesentlichen Aspekt, nämlich die Tatsache, dass ich nun möchte, dass ich eine Schablone, die ich mir da gebaut habe, die ich Gruppenrichtlinie nenne, auch an bestimmte Benutzer und Computer verteilen möchte und das jetzt eben nicht mehr direkt mache, sondern über das Anknüpfen, das Verknüpfen an eine OU. Kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie das funktioniert? Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Property der Organisationseinheit, nicht wahr?
Ja, also vielleicht noch mal ein ganz kleines bisschen vorher angefasst. Die Gruppenrichtlinien oder vielleicht fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Also erstmal sind zwei Dinge, die man eigentlich auseinanderhalten muss, Gruppenrichtlinien und GPOs. Eine Gruppenrichtlinie, das ist eine einzelne Einstellung, die ich verteile. Und jede Einstellung, die ich so setzen kann, das ist eine Gruppenrichtlinie. Und die Gruppenrichtlinien werden aber normalerweise, oder nicht normalerweise, sondern die werden grundsätzlich nicht einzeln verteilt, sondern die werden in eine GPO, in ein Group Policy Object zusammengefasst. Und diese GPO, da stehen dann letztendlich meistens mehrere Gruppenrichtlinien drin. Und die Frage ist erstmal, wo kommt die GPO überhaupt her, wenn der Client die anwendet? Und wie du schon gesagt hast, die liegen halt zum großen Teil im Dateisystem des Domain-Controllers. Also die Gruppenrichtlinien-Objekte sind zwar ein Objekt, das im AD verwaltet wird, aber die eigentlichen Einstellungen, die hinterher auf den Client runtergebrochen werden, die stehen bis auf ganz wenige Ausnahmen im Dateisystem. Das sind einfach Dateien, die der Client sich zieht, wenn er sich anmeldet oder eben wenn so ein Verarbeitungszyklus mal wieder gestartet wird. Und der Client, der muss natürlich irgendwie lokalisieren, welche Gruppenrichtlinien sind denn für mich überhaupt anwendbar? Also was muss ich für mich tatsächlich anwenden? Und dafür geht er halt ins AD und prüft da seine Organisationseinheiten, in denen er sich befindet und die Domäne. Der geht also im Prinzip rekursiv durch und fängt bei seiner Organisationseinheit an und geht dann bis auf das Domänenobjekt hoch und schaut in jedem Objekt in jeder OU, also in jeder Organisationseinheit und in der Domäne nach einer Property, nach einer Eigenschaft, die heißt GP-Link. Und da in dieser GP-Link-Eigenschaft, da steht dann drin, welche Gruppenrichtlinie jeweils für den Client, also welches Gruppenrichtlinienobjekt, jetzt habe ich selber auch schon durcheinander geworfen, welches Gruppenrichtlinienobjekt für den Client angewendet werden muss. Das heißt, er macht sich im Prinzip eine Auflistung, welche GPOs muss ich anwenden und dann zieht er sich eben die entsprechenden Eigenschaften und wendet die dann lokal an. Also Wir haben also letztendlich verschiedene Stellen, wo der Client seine Daten herzieht. Ein Teil der Daten findet er im AD, nämlich welche Gruppenrichtlinienobjekte muss ich anwenden. Aber einzelne Gruppenrichtlinien werden tatsächlich auch, oder einzelne Einstellungen werden tatsächlich auch über das AD verteilt, auch wenn das nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist. Und der Rest, den holt er sich aus dem Dateisystem vom Domain-Controller.
Das Interessante wollte ich einwerfen, ist, dass diese Einstellungen sich nicht widersprechen müssen, nicht widersprechen sollten, aber sie tun es häufig. Und dann ist natürlich genau diese Hierarchie wichtig, über die wir sicherlich jetzt gleich noch ein bisschen intensiver reden werden, nämlich diese Hierarchie, dass man sagt, okay, ich habe jetzt 5 Gruppenrichtlinien, die auf mich wirken. In der einen Gruppenrichtlinie steht, mein Bildschirmschoner soll nach 60 Minuten anspringen. In der anderen Gruppenrichtlinie steht nach 30. Was mache ich denn jetzt? Bilde ich die Quersumme oder wie geht das? Und genau an der Stelle wird es halt wichtig, dass wir so ein hierarchisches System haben, wo dann irgendwann geklärt werden muss, wer gewinnt, welche GPO gewinnt. Was ich übrigens sehr interessant fand, ist, du hast völlig recht, ne, dass man so Gruppenrichtlinie und GPO, dass man das so wild unspezifisch mischt, ist tatsächlich ein Problem, weil ne, diese Abstraktion ist mir im Kopf auch gar nicht so wirklich präsent. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, das zu betonen, was du gerade getan hast. Kommen wir also zurück und ich versuche, den Versprecher nicht nochmal zu machen. Ich habe jetzt also verschiedene GPOs und dort sind einzelne Gruppenrichtlinien, die sich nun durchaus widersprechen können. Vom Basisprinzip, welche gewinnt denn dann?
Ja, das ist nicht immer ganz einfach zu beantworten. Also Basisprinzip schon. Das Basisprinzip ist halt ganz, ganz einfach. Im Normalfall gewinnt die Gruppenrichtlinie, die am nächsten am Objekt dran steht. Also ich konfiguriere quasi vom Allgemeinen ins Spezifische. Die Idee dahinter ist, ich kann halt in der Domäne zum Beispiel eine allgemeine Einstellung treffen, die für alle Clients gilt und kann dann aber auf einer Organisationseinheit eine neue Gruppenrichtlinie definieren, die die Einstellungen der Domäne wieder überschreibt und eine neue Einstellung setzt. Und das macht, wenn man sich das Konzept überlegt, halt auch durchaus Sinn. Also man kann dann halt einfach allgemeine Einstellungen treffen, die für jeden gelten und kann das dann im Detail nochmal anpassen für Einzelne. Und man könnte es auch andersrum machen und sagen, ich kann das von oben erzwingen, aber dafür gibt es dann wieder Spezialeinstellungen, womit man dann aber sicherstellen kann, dass im Zweifelsfall, wenn bestimmte Einstellungen unbedingt konfiguriert werden müssen, das auf jeden Fall durchgedrückt wird, auch wenn es eigentlich auf einer Organisationseinheit anders gesetzt ist.
Da kommen wir gleich drauf. Wir sollten aber diese Hierarchieebene noch mal kurz benennen. Du hast die wichtigsten schon genannt. Die Domäne ist natürlich so in unserer Wahrnehmung so das Basiselement. Ist es aber in den Gruppenrichtlinien nicht. Es gibt tatsächlich noch was darunter, nämlich Standorte, was also in der Hierarchie noch weiter entfernt ist vom Objekt. Und wenn man so will, wenn man es ganz, ganz genau nimmt, könnte man immer auch noch die lokale Gruppenrichtlinie mit reinnehmen, die es ja auch noch gibt. Und auch das spielt durchaus bei dem einen oder anderen nochmal so ein bisschen mit in die Strategie hinein, weil vielleicht der ein oder andere im Zuge von der Bereitstellung des Clients schon tatsächlich lokal Sachen konfiguriert hat, das habe ich durchaus schon öfter erlebt, die sich dann aber über diesen Mechanismus Active Directory eben nicht wirklich sinnvoll administrieren lassen. Deswegen so als Hierarchieebene haben wir die Standorte, die Domäne und die beiden Sachen sind einzigartig, aus Sicht eines Computer- oder Benutzerobjektes, aber dann kommen OOs und da kann ich halt in einer, wie ich vorhin sagte, Hierarchiekette gefangen sein. Wenn ich in Hannover sitze, bin ich eben auch Teil von Hannover, bin auch ein Teil von Deutschland, ne? Und dadurch kann man halt die wildesten Kaskaden bauen.
Ja, also als Regel sollte da sowieso gelten, weil du die Standorte gerade angesprochen hast, wenn man es irgendwie vermeiden kann, sollte man keine Konfiguration über Standorte machen. Weil die Standorte sind die einzige Möglichkeit, auch domänenübergreifend Gruppenrichtlinien zu verteilen. Da kommt aber so ein wilder Mechanismus zum Tragen, dass man es einfach grundsätzlich vermeiden sollte. Also Standorte nach Möglichkeit einfach gar nicht in die Planung mit einbeziehen, sondern lieber weglassen.
Ein ganz simpel zu verstehender Grund ist, dass du hast halt dieses Sysvol-Verzeichnis, wo ein wesentlicher Teil, die Dateien, die Konfigurationselemente halt wirklich liegen. Und die sind jetzt nicht unbedingt, wenn jetzt ein Client einem Standort zugeordnet wird, dann kann es da durchaus ein Mismatch geben zwischen Standort und Domäne. Ne?
Ja, genau.
Also das vermeidet man. Aber ich würde so weit gehen, auch zu sagen, Gruppenrichtlinien auf GPOs auf Domänenebene sind fast immer ein Fehler. Es gibt Ausnahmen, Aber eigentlich gehört es da auch noch nicht hin, oder? Würdest du das anders sehen?
Naja, das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Designprinzip man verfolgt. Also ja, grundsätzlich würde ich dir recht geben. Also so eine globale Einstellung von der Domäne kann man machen, sollte man aber vorsichtig mit umgehen. Aber es gibt natürlich auch den Ansatz, den ich persönlich nicht präferiere, aber es gibt Unternehmen, die das machen, dass sie sagen, wir hängen alle Gruppenrichtlinien direkt unterhalb der Domäne auf und steuern den Rest dann durch Sicherheitsfilter. Und das ist durchaus ein Designansatz, kein besonders guter, aber könnte man machen. Und dann hätte man natürlich alle Gruppenrichtlinien tatsächlich direkt unterhalb der Domäne aufgehängt.
Ja, wenn du die Sicherheitsfilter ansprichst, müssen wir dann erklären, dass es danach natürlich noch weitergeht. Ich habe das vorhin Basisprinzip genannt. Ich weiß gar nicht, ob dieses Vererbungsprinzip überhaupt irgendeinen spezifischen Namen hat. Ich erkläre das so für mich selber auch immer gerne mit dem Wort Zeitprinzip oder Zeitverlauf, weil ich mir immer vorstelle, jemand fährt, jetzt um eine Metapher zu entwickeln, jemand fährt aufs Firmengelände, sagen wir mal, da ist es 8 Uhr, dann geht er ins Hauptgebäude, da ist es vielleicht 8 Uhr 2 und dann geht er auf die dritte Etage, dann ist es 8 Uhr 4 und dann geht er in sein Büro, dann ist es 8 Uhr 5 und man möchte sich jetzt als Metapher einfach vorstellen, an all diesen Orten, die er durchfährt, durchläuft, hängt jeweils eine Hausordnung. Und die jeweils immer spezifischer auf das passt, auf den Bereich passt, den er jetzt da betritt, befährt etc. Und sollte es dann zu Gruppenrichtlinien kommen, die sich gegenseitig widersprechen, dann wäre so die normale Logik wäre, naja, das, was ich am Schluss gesehen habe, das hat für mich die höchste Priorität. Und auch da gibt es wieder eine wilde Metapher von mir, die ich ganz einleuchtend finde. Man stelle sich vor, man betritt ein Firmengelände und da steht auf dem gesamten Gebäude, in dem gesamten Firmenbereich ist Rauchverbot. Rauchen muss man vielleicht demnächst erklären, weil es nur noch so wenige Leute machen. Aber ich glaube, einige erinnern sich noch. Und dann irgendwann später, nachdem man Auto abgestellt hat, man ist ins Firmengebäude gegangen, man ist in sein Büro gegangen, dann entdeckt man, nebenan ist ein Raum, da steht dran Raucherraum. Und wenn man dann die Leute fragt, was würden sie jetzt machen? Würden sie rauchen? Ja oder nein? Das widerspricht sich ja. Dann ist, glaube ich, so der normale Ansatz von uns, die normale Reaktion ist, dass man sagt, ja gut, wenn da jetzt spezifisch steht Raucherraum, dann wird das jetzt hier wohl die Ausnahme von der Regel sein. Und ich glaube, diese Metapher kann man ganz gut übertragen auf diese Logik, auf dieses Basisprinzip von Gruppenrichtlinien, oder?
Ja. Finde ich jetzt nicht unbedingt super einfach erklärt, aber ich habe das Prinzip verstanden, was du meinst.
Ja, war vielleicht ein bisschen langhaarig. Okay, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt und jetzt darfst du übernehmen. Das ist nur das erste von mehreren Prinzipien. Du hast es vorhin schon angedeutet. Man kann dieses Prinzip aushebeln, sodass eben diese Grundlogik dann doch nicht stimmt. Nämlich?
Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Verarbeitungsreihenfolge der Gruppenrichtlinien zu verändern. Und die vielleicht gefährlichste ist die Erzwingung der Richtlinie. Also man kann immer auf ein Gruppenrichtlinienobjekt gehen und kann für dieses Gruppenrichtlinienobjekt dann die Ausführung oder das Objekt erzwingen. Enforced heißt das im Englischen. Und das bedeutet, dass dieses Gruppenrichtlinienobjekt im Prinzip Vorrang hat vor allen anderen Gruppenrichtlinienobjekten. Und dadurch das ist der eine Aspekt. Das heißt, wenn ich auf Domänenebene eine Gruppenrichtlinie habe und erzwinge die, dann kann ich in den darunterliegenden Gruppenrichtlinienobjekten einstellen, was ich will. Die Einstellungen in diesem darüberliegenden erzwungenen Objekt, die werden immer gültig. Das heißt, ich kann die dann nicht mehr überschreiben. Auch nicht, wenn ich eine andere Gruppenrichtlinie weiter unten im System wieder erzwinge, weil die erste, die erzwungen wurde, die hat dann einfach Vorrang. Und der zweite Aspekt von dem Erzwingen ist, es gibt noch einen zweiten Mechanismus, mit dem man die Verarbeitung verändern kann, und das ist die Möglichkeit, die Vererbung auszuschalten. Normalerweise ist es so, eine Gruppenrichtlinie, die ich irgendwo im System definiere, in irgendeiner Organisationseinheit, gilt halt für diese Organisationseinheit und wird dann aber auch weiter nach unten vererbt. Wie du schon gesagt hast, also wenn ich in meiner Firma eine Regel habe, dann gilt die halt in der ganzen Firma. Und wird eben an alle Räume und an alle Flure weitergeleitet. Und dieses Konzept der Vererbungsblockierung ist manchmal ganz, ganz hilfreich, wenn man seine Firma zum Beispiel in mehrere Standorte gegliedert hat und man hat für jeden Standort eine Organisationseinheit definiert und man hat gesagt, aber jeder Standort soll seine Gruppenrichtlinien selber konfigurieren können. Ich habe an jedem Standort einen eigenen Administrator, der die Gruppenrichtlinie für seinen Standort steuert. Dann kann ich halt die Vererbungsblockierung einschalten. Dann kann ich sagen, das, was da oben gesetzt ist in der Domäne oder oberhalb, das gilt nicht für diesen Standort. Der kann seine Gruppenrichtlinien komplett selber konfigurieren. Und diese Erzwingung von Richtlinien, die geht aber auch durch die Vererbungsblockierung durch. Die ist also nicht nur so, dass die alle anderen Einstellungen einfach überschreibt, sondern die geht auch noch über die Vererbungsblockierung hinweg. Und insofern ist das eine nicht ganz unproblematische Einstellung. Also Vererbungsblockierung macht durchaus Sinn, wenn man so eine Situation hat, wo man sagt, ich habe da einen Bereich, der administriert sich selbst und die sollen Einstellungen von oben nicht bekommen. Und das Erzwingen, das macht auch Sinn, aber nur in ganz bestimmten Situationen. Das heißt, warum gibt es dieses Erzwingen überhaupt? Die Idee dahinter ist, dass man bestimmte Sicherheitseinstellungen in der Domäne hat. Ich habe zum Beispiel Sicherheitsrichtlinien vorgegeben und diese Sicherheitsrichtlinie soll jetzt für alle Rechner oder für alle Clients gelten und dann kann ich halt sagen, das Ding wird erzwungen und es ist völlig egal, was der Administrator darunter meint, was seine Sicherheitseinstellungen sein sollen. Das ist eine Unternehmensrichtlinie, das Ding wird durchgedrückt. Aber was man nicht machen sollte, ist diese Richtlinie oder diese Erzwingung zu benutzen, um irgendeinen Konfigurationsfehler zu beheben. So diese Einstellung, die kommt nicht durch, die muss doch aber, ich habe das doch eingestellt, warum geht denn das nicht? Erzwinge ich mal kurz. Weil das dann im Zweifelsfall nämlich tatsächlich im blanken Chaos endet.
Ja, weil man leider Gottes auf der Ebene eben auch die ganze GPO erzwingt. Und eben nicht eine einzelne Einstellung. Ne? Es sei denn, in der GPO wäre nur eine einzige Einstellung zu finden.
Genau. Aber grundsätzlich denke ich, sollte man das Erzwingen halt wirklich so sehen, dass das dafür da ist, um firmenweite Sicherheitsregeln zu erzwingen und für nichts anderes sollte man das verwenden.
In meinen Augen braucht man das nicht. Ne? Aber es existiert und Leute benutzen es. Und es ist, was du richtig angedeutet hast, es ist oft so ein Wettrüsten, nicht wahr?
Ja. Ich würde nicht sagen, dass man es nicht braucht, aber es ist nicht für jeden ein richtiges Werkzeug. Also es ist diese Strukturen, wo man sagt, wir haben eine zentrale IT, die verwaltet, so ein paar Server und aber jede Abteilung oder von mir aus jeder Standort hat seine eigene Administration und die können per se machen, was sie wollen. Aber es gibt halt bestimmte Dinge, die sollen von der zentralen IT durchgedrückt werden und zwar egal, was der Administrator darunter denkt. Dafür ist das durchaus ein valides Mittel. Also wenn man so eine Struktur hat, denke ich, macht das durchaus Sinn. Aber das hängt halt davon ab, wie man die Gruppenrichtlinie verwaltet. Wenn man im Unternehmen mit drei Leuten in einem Büro seine Gruppenrichtlinie verwaltet, dann braucht man das ganz sicher nicht.
Jetzt ist das Ganze aber noch nicht am Ende, denn du hast es schon angedeutet, es gibt noch ein weiteres Element, das man wieder oben drauf setzen kann und in letzter Konsequenz dann eben nochmal entscheidet, wird die GPO angewendet, ja oder nein, das Filtern.
Korrekt, genau, die Sicherheitsfilter, ja.
Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Es gibt ja auch zwei verschiedene Sicherheitsfilter, hast du angesprochen, es gibt aber auch noch WMI-Filter. Fangen wir mit den Sicherheitsfiltern an. Wie darf ich mir das vorstellen? Du hast zum Beispiel berichtet, dass es Leute gibt, die als Strategie jede GPO an der Domäne verknüpfen. Man könnte das machen, auch wenn wir beide das jetzt nicht so naheliegend finden. Und dann das Ganze rausfiltern. Wie funktioniert das?
Naja, das ist letztendlich ein ganz einfacher Berechtigungsmechanismus, der da stattfindet. Wenn der Client so eine Gruppenrichtlinie anwendet, dann listet der ja erstmal auf, welche Gruppenrichtlinien er denn überhaupt anwenden muss. Das macht er über dieses GP-Link-Attribut. So, und danach muss er die Gruppenrichtlinie aber lesen. Dafür gibt es ein Gruppenrichtlinienobjekt im AD. Und dieses Gruppenrichtlinienobjekt, da steht dann drin, wo im Dateisystem der Client seine Konfigurationseinstellung findet. So, wenn ich Berechtigungsfilterung benutze, dann ist da technisch in dem Gruppenrichtlinienobjekt ist das ganz einfach. Da sage ich einfach nur, diese Gruppenrichtlinie gilt nur für diese Benutzer. Da kann ich dann festlegen, gilt für diesen Benutzer oder für diesen Computer oder für diese Gruppe oder für diese was auch immer. Und und damit vergebe ich direkt im AD auf dem Gruppenrichtlinienobjekt das Recht, diese Gruppenrichtlinie anzuwenden. Und wenn ich das Recht nicht mehr habe, wenn mir das Recht zum Anwenden fehlt, dann kann ich die Gruppenrichtlinie ja auch nicht konfigurieren, weil ich einfach keinen Zugriff darauf habe. Letztlich kann der Client nicht lesen, wo die Konfiguration hinterlegt ist, und damit kann er sie auch nicht mehr anwenden. Also technisch ist das einfach eine ganz simple Berechtigungsnummer, und als Auswirkung hat das halt letztendlich, dass ich sagen kann, die Gruppenrichtlinie wird zwar letztendlich für alle Benutzer und Computer einer Organisationseinheit gültig, aber in dem Moment, wo ich dem Benutzer die Rechte nehme, die Gruppenrichtlinie zu lesen, wird sie für nicht mehr gültig. Damit filtere ich den Benutzer raus oder den Computer oder die Gruppe. Und das ist halt das Konzept. Also grundsätzlich gelten Gruppenrichtlinien immer für alle, außer ich verweigere dem Benutzer die Berechtigung, die Gruppenrichtlinie anzuwenden.
Und durch die Hintertür haben wir dann eine Strategie gefunden, wie man GPOs dann eben doch auf Gruppenebene verteilen kann. Man könnte nämlich jetzt eine Sicherheitsgruppe, also wirklich eine Gruppe definieren, wo man alle betroffenen Benutzer bzw. Computer reinpackt und die dann dort verrechten. Und das ist dann am Ende des Tages auch der Grund, warum Microsoft es dann Gruppenrichtlinie genannt hat. Weil es die x-te Ausnahme unter Ausnahmen ist, ein einigermaßen absurder Name ist. Ne? Aber dadurch kann man halt diese naheliegende Logik, dass man das auf Grundlage von Windows-Gruppen rausfiltern will, damit kann man es tatsächlich umsetzen.
Genau, aber das ist auch wieder, gehört eben in die Kategorie nicht besonders empfehlenswert, zumindest aus meiner Sicht, weil es sehr, sehr unübersichtlich wird. Also der Vorteil daran, dass man die Gruppenrichtlinien an Organisationseinheiten aufhängt, ist, dass man eben sehr genau sehen kann, für wen gilt die denn jetzt. Und diese Sicherheitsfilterung sollte man, das ist zumindest meine Empfehlung, nur anwenden, wenn man sagt, ich habe da eine Organisationseinheit, da sind, weiß ich nicht, 50 Benutzer drin und ich habe aber eine Ausnahme von x Benutzern, für die soll die Richtlinie nicht gültig werden. Und jetzt könnte man entweder organisatorisch eine neue Organisationseinheit bauen und die Gruppenrichtlinienobjekte halt nochmal aufsplitten. Oder man sagt halt an der Stelle, okay, ist es erst, entweder ich darf es nicht oder ich will es nicht, es wird mir zu unübersichtlich, ich baue halt einen Filter ein. Also letztendlich ist das so die letzte Möglichkeit der Filterung, die man anwendet, wenn eine Gruppenrichtlinie für bestimmte Benutzer nicht angewendet werden soll. Aber das als Designkriterium zu verwenden, halte ich für sehr ungeschickt, weil man eben vielleicht beim ersten Plan mit 3 Gruppenrichtlinien anfängt oder 5 oder 10 und dann ist das auch alles noch ganz überschaubar. Aber wenn man plötzlich 200 GPOs hat in seiner Domäne, dann kriegt man da irgendwann, hat man keinen Durchblick mehr, wo welche Einstellungen herkommen. Und dann wird es halt wirklich sehr, 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 sehr schwierig, das zu administrieren.
Ich glaube, das ist sowieso das zentrale Problem, ne? Diese Übersichtlichkeit. Deswegen darf man das, was wir gerade gesagt haben, was du gerade gesagt hast, wirklich sehr wörtlich nehmen. Also es wird unübersichtlich, damit ist wirklich gemeint, das wird im Interface unübersichtlich. Also ja, um das Rad mal neu zu erfinden, hätte man völlig andere Management-Konsolen, wo jemand in einem Geistesblitz eine Darstellungsform gefunden hätte, die glücklicher ist, könnte man sowas vielleicht machen. Aber in der real existierenden Verwaltung ist es einfach so, dass viele dieser Dinge, die wir jetzt beschreiben, so dermaßen versteckt sind und so missverständlich untergebracht sind und sich dann auch noch im Laufe der Jahre und Windows-Versionen verändert haben, dass es tatsächlich im engeren Sinne einfach keiner findet und keiner versteht.
Ja,
gut. Neben den Sicherheitsfiltern gibt es noch WMI-Filter, WQL-Abfragen stecken dahinter. Mhm. Kannst du was dazu sagen, wofür man das braucht? Es ist ja auch eher selten genutzt, oder?
Kommt drauf an. Also ich glaube, es gibt tatsächlich auch Kunden, die das recht intensiv einsetzen. Aber also eine WMI-Filterung ist oder bedeutet, dass ich meine Gruppenrichtlinien auch zum Beispiel auf Basis von Client-Eigenschaften anwenden kann. Das bedeutet, ich könnte zum Beispiel sagen, meine Gruppenrichtlinienobjekt soll nur angewendet werden, wenn auf dem Rechner ein Server läuft. Oder umgekehrt, soll nur angewendet werden, wenn auf dem Rechner ein Client-Betriebssystem läuft. Und technisch funktioniert das so, dass der Client bei der Anwendung, also nachdem er die Gruppenrichtlinie halt schon geladen hat, liest er den WMI-Filter aus. Der WMI-Filter ist auch im AD hinterlegt und das ist letztendlich eine SQL-ähnliche Abfrage, die es dem Client erlaubt, aus der WMI-Datenbank, das ist eine lokale Datenbank, in der ich im Prinzip alle möglichen Client-Informationen finden kann und auslesen kann, aus der WMI-Datenbank bestimmte Client-Informationen halt zu prüfen und dann zu sagen, jawohl, mein Client ist ein Server oder mein Client ist ein Client, also der Rechner, der Client, auf dem die Gruppenrichtlinie angewendet wird, ist ein Client, eine Client-Software, also kann ich diese Gruppenrichtlinie anwenden oder nicht. Also technisch eben kann ich im Prinzip beliebige Hardware-Informationen, aber auch Software-Informationen über meinen Rechner, über WMI abfragen und anhand des Ergebnisses dieser Abfrage dann definieren, ob die Gruppenrichtlinie angewendet werden soll oder nicht. Das ist die Idee dahinter.
Ich bin ja immer ein Freund von Metaphern und suche immer Vergleiche. In dem Fall ist es ein technischer Vergleich. Ich denke, wenn man WMI grob mit SNMP vergleicht, macht man nicht viel falsch, nur dass der Ansatz von WMI viel allgemeiner ist. Also Windows Management Instrumentation und eben nicht nur Netzwerk, Gerätschaft bezogen. Aber damit kann man es vergleichen. Und das führt dann nochmal zurück in diese Zeit von Windows 2000, wo eine der Neuerungen im Vergleich zu NT4 war, dass man über GPOs auch Software verteilen kann. Was man damals vielleicht wirklich ernsthaft auch versucht hat. Und dann macht es natürlich Sinn, eine WMI-Anfrage vorzuschalten, wo man sagt, pass mal auf, check doch mal, ob der Computer überhaupt die Voraussetzung für diese Software erfüllt. Wenn nicht, lass es mal besser bleiben. Und da kamen dann so die üblichen Beispiele, wie ich prüfe mal, ob die Festplatte noch genug Platz hat oder ob die CPU ausreichend performant ist, etc. Das ist überhaupt ein interessanter Punkt. Wenn wir jetzt vergleichen, die großen Neuerungen in den GPOs, zum einen eben dieser hierarchische Aufbau, über den wir reden, den wir gleich wieder aufgreifen werden. Dann hatten wir in Windows 2000 eben damals so der heiße Scheiß, Softwareverteilung macht heute, sag ich mal vorsichtig, niemand, oder? Das ist wirklich eine Totgeburt gewesen.
Würde ich so stehen lassen, ja. Also zumindest nicht mit den herkömmlichen Gruppenrichtlinien.
Also nicht mit GPOs, klar. Also wir machen natürlich Softwareverteilung, aber eben nicht mit GPOs. Was ist da schiefgegangen?
Ja, kann ich, würde ich so gar nicht stehen lassen. Also es gibt da, habe ich in meinem Buch mich relativ ausführlich mit auseinandergesetzt. Zum Beispiel von der Firma SpecOps, ein ganz cooles Tool. Das erweitert die Gruppenrichtlinien einfach nur. Das ist also eine Client-Side-Extension, also eine Gruppenrichtlinienerweiterung, die man ausrollt. Und damit kann man Softwareverteilung eigentlich ganz fantastisch machen. Also ich denke, also was da jetzt, vielleicht hast du da mehr Informationen als ich, was da tatsächlich schiefgelaufen ist, weiß ich nicht genau. Ich habe das Gefühl, dass Microsoft irgendwann gesagt hat, wir sind ja blöd, wenn wir hier Softwareverteilung in Windows nativ mit implementieren und das taugt auch noch was, dann können wir ja unseren System Center oder wie hieß der damals? SMS-Server, unseren SMS-Server nicht mehr verkaufen. Der ja auch nicht so richtig gut funktioniert hat damals. Und deswegen.
Vergangenheitsform.
Ja, okay, also ich glaube, der funktioniert heute deutlich besser als früher. Da waren schon echt ein paar Dinge sehr, sehr speziell an dem Ding. Aber wie auch immer, jedenfalls glaube ich, dass sie das halt einfach eingestellt haben. Also das Feature an sich war von der Basisfunktionalität her ja erstmal ganz okay. Das hat natürlich ein paar Haken gehabt, aber grundsätzlich. Hätte man damit schon was anfangen können, wenn halt so ein paar Steuerungsmöglichkeiten nicht fehlen würden. Ich habe halt zum Beispiel das Problem, ich habe halt null Reporting in dem Tool. Ich weiß nicht, wo ist meine Software jetzt ausgerollt worden, wo ist sie nicht ausgerollt worden. Ich habe halt auch keine Möglichkeit zu steuern, wann die Software installiert wird, was halt bedeutet, wenn ich ein Office-Paket auf 5000 Clients installieren will und ich habe die Gruppenrichtlinie einmal eingerichtet für die Softwareverteilung und meine Kollegen schalten alle morgens um 8 ihren Rechner ein, dann können die wahrscheinlich gleich wieder nach Hause gehen, weil halt dann erstmal gar nichts passiert. Weil das Problem bei der Softwareverteilung ist, dass die Verteilung im Prinzip am besten über den Computer zu machen ist, über eine Computerrichtlinie. Die findet dann aber statt, bevor der Benutzer sich anmeldet. Und wenn 5000 Clients versuchen gleichzeitig, sich so ein Paket vom Server zu ziehen, während der Anmeldeprozess noch nicht abgeschlossen ist, dann passiert halt erstmal gar nichts mehr. Also da fehlen einfach ganz viele Steuerungsmöglichkeiten. Und ich finde SpecOps, an SpecOps kann man ganz, ganz klasse sehen, dass das nicht ein Problem des Konzepts ist, weil das Konzept eigentlich echt gut funktioniert. Und diese Softwareverteilung von SpecOps funktioniert halt auch echt gut, weil die einfach alles nachgerüstet haben, was da gefehlt hat.
Ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt. Ne? Die Idee, GPOs und Softwareverteilung zusammenzubringen, ist ultra naheliegend. Das wirkliche Problem ist nur, dass das, was Microsoft mitliefert, eben ohne SpecOps und ohne sonstige Erweiterung, ist halt absolut unterkomplex im Verhältnis zu der Frage, wie kriege ich Software auf eine Maschine, die Windows als Betriebssystem hat, die verhältnismäßig überkomplex ist. Denn das geht schon damit los, dass wir kein standardisiertes Verfahren haben. Wir haben zwar sowas wie MSI, okay, aber die MSIs sind weit davon entfernt, sich alle sinnvoll und gleich zu verhalten. Das heißt, schon eine unbeaufsichtigte Installation wird zur Herausforderung, weil man nicht weiß, wie kann ich das jetzt quiet installieren, silent. Das funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es nicht. Man muss wilde Forschungsarbeit leisten. Dann braucht man wieder ein Monitoring. Man bräuchte vielleicht überhaupt mal sowas wie ein zentrales Repository. Und alle diese Sachen fehlen. Die fehlen in Windows und die liefern auch die GPOs nicht mit und der ganze Mechanismus. Das heißt, ich verteile einfach nur die Anforderungen an den Client. Mach mal. Und der macht dann irgendwas und ich frage mich, was passiert. Und dann hattest du genau die Effekte, die du beschreibst. Ich finde, das ist die perfekte Brücke, den nächsten Schritt zu gehen. Du hast ein wichtiges Stichwort genannt, CSE, Client-Side Extension, und SpecOps als Beispiel genannt. Ich würde die Frage ein bisschen ausweiten. Alles, worüber wir bisher gesprochen haben, ist so die Perspektive desjenigen, der sich um den Domain-Controller kümmert, der jetzt da eine Gruppenrichtlinie gemacht hat und der sich jetzt denkt, naja, da sind sinnvolle Einstellungen drin, ich warte mal drauf, dass die Clients das übernehmen. Entweder beim Startvorgang, wenn der Computer startet, oder beim Anmeldevorgang, wenn der Benutzer sich anmeldet. Nun muss aber auf dem Client ja irgendwas passieren, dass diese Gruppenrichtlinien auch wirklich angewendet werden. Das heißt, die blanke Information, da liegt was, mach mal was, reicht nicht. Sondern ich brauche auf dem Client kleine Helferlein, die jetzt diese Einstellung auch tatsächlich umsetzen. SpecOps ist so ein Beispiel. Kannst du ein bisschen was erzählen zu diesen CSEs?
Na, letztendlich ist die Anwendung oder findet die Anwendung der Gruppenrichtlinien durch einen Client statt. Es gibt da halt einen Dienst, der auf jedem Windows-Rechner läuft. Früher war das mal in den Login-Prozess eingebettet, aber Microsoft hat damit Vista dann einen eigenen Client für gebaut. Das ist der Gruppenrichtlinien-Client. Aber eigentlich ist der Gruppenrichtlinien-Client nur sowas wie ein Starter, der andere Tools nachlädt. Und das sind eben diese Client-Side-Extensions. Das Tolle an dem Konzept bei diesen Client-Side-Extensions ist, dass man die erweitern kann. Also der Gruppenrichtlinien oder diese Client-Side-Extensions müssen halt ein spezifisches Format haben und dann kann der Gruppenrichtlinien-Client in der Registry einfach nachgucken, oh, welche Komponenten gibt es denn da, die gestartet werden müssen. Dann lädt der oder dann startet er die nacheinander, die laufen dann immer durch, führen ihre Verarbeitung aus und das kann halt irgendwas sein. Das ist ja letztendlich eine Anwendung, die da durchläuft. Die kann dann eben eine Software installieren oder irgendeine Registry Key setzen oder irgendwas anderes machen. Und wenn so eine Client-Side-Extension ihre Arbeit dann abgearbeitet hat, dann signalisiert die halt im Gruppenrichtlinien-Client, so, ich bin jetzt durch, und dann startet er die nächste Extension. Also das ist das Konzept. Das ist auch, denke ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man hier machen muss, dass die Verarbeitung der Gruppenrichtlinien eben immer auf dem Client stattfindet. Du hattest es ja gerade schon angedeutet. Also der Server, der Domain-Controller, der hat mit der Erzwingung der Einstellungen überhaupt nichts zu tun, sondern der stellt einfach nur die Daten zur Verfügung. Und der Gruppenrichtlinien-Client, das ist derjenige, der dann wirklich dafür zuständig ist, die Gruppenrichtlinien-Einstellungen zu ziehen, beziehungsweise die an die Client-Side-Extension aufzurufen, die dann die Einstellung verarbeitet und dann dafür zu sorgen, dass eben diese Einstellungen auch alle gesetzt sind.
Und ja, wenn man das Beispiel mit SpecOps nochmal aufgreift, jetzt mal angenommen, ich habe aus welchen Gründen auch immer auf dem ein oder anderen Client einfach diese SpecOps-Bibliothek nicht, das sind DLLs, ne? CSEs, Client-Side-Extensions sind einfach DLLs, und wenn die aus welchen Gründen auch immer fehlt, weil die beim Deployment jemand vergessen hat oder, naja, dann wird natürlich in der Folge auch all das andere nicht installiert, was ich über diesen SpecOps-Mechanismus verteile. Ein zweites Beispiel für eine relativ bekannte Client-Side-Extension, die ich nachrüsten kann, ist LAPS. Ist auch einfach nur eine DLL, die halt dieses Passwortmanagement dann eben etwas granularer erlaubt und schöner über GPOs.
Ja.
Du stimmst mir zu.
Ich stimme dir zu.
Diese Client-Side-Extensions werden vom Admin vielleicht nachinstalliert. Wir haben gerade zwei Beispiele genannt, aber die sind halt einfach im Laufe der Windows-Version von, in Anführungszeichen, ganz alleine immer mehr geworden. Natürlich nicht von ganz alleine, sondern weil Microsoft immer mehr Client-Side-Extensions nachgerüstet hat, wodurch es große Funktionsunterschiede gibt zwischen den verschiedenen Windows-Releases. Und ich denke, es gibt einen ganz neuralgischen Punkt, über den wir sprechen sollten. Und ich gebe dir mal ein Stichwort, da bin ich mir sicher, dann fällt dir direkt ganz viel dazu ein. Ungefähr in der Zeit von Vista hat Microsoft eine Firma aufgekauft, die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Desktop Standard hieß. Etwas unspezifischer Name, aber die hat in der Windows-Welt viel verändert. Und da sind diese Client-Side-Extensions ganz wichtiges Stichwort.
Genau, also die Firma Desktop Standard, die hat damals hat primär zwei Produkte gehabt. Das eine war eben diese Erweiterung, oder das war eine Erweiterung für Gruppenrichtlinien oder für den Gruppenrichtlinien-Client, mit der man halt auch alle möglichen Software-Einstellungen vornehmen konnte, die ich mit den normalen Gruppenrichtlinien nicht konfigurieren kann. Und da sind halt ein paar ziemlich coole Sachen dabei gewesen. Und Microsoft hat die Firma Desktop Standard gekauft und hat diese Erweiterung dann mit Vista zusammen als neues oder als Erweiterung für die Gruppenrichtlinien mitgeliefert. Also es ist jetzt seit Vista ist das einfach ein fester Bestandteil von Windows. Davor für Windows XP konnte man den Client dann eben entsprechend einfach oder diese Extension einfach wieder installieren, so wie das von Desktop Standard ursprünglich mal vorgesehen war. Und dieses Ding, das heißt jetzt bei Microsoft Group Policy Preferences, was man im Deutschen vielleicht mit Gruppenrichtlinien Voreinstellungen übersetzen würde, was eigentlich zumindest ein ansatzweise logischer Name ist, weil der wesentliche Unterschied zwischen den Group Policy Preferences und den Gruppenrichtlinien oder den Policies, wie sie im Englischen heißen, Policies, also Richtlinien, ist, dass eine Richtlinie im System normalerweise festgenagelt ist. Das heißt, wenn ich eine Richtlinie gesetzt habe, dann kann der Benutzer die auch nicht mehr ändern. Der kriegt dann einfach, wenn man heute mal in die GUI zum Beispiel guckt, keine Ahnung, wenn ich Windows Update Einstellungen getroffen habe, dann steht da halt in den Einstellungen von Windows, diese Einstellung wurde von ihrem Administrator gesetzt und kann nicht geändert werden. Und im Unterschied dazu sind diese Group Policy Preferences, also Voreinstellungen, die man ändern kann. Also ich kann zum Beispiel Netzlaufwerk über so eine Group Policy Preference verbinden und der Benutzer kann dann aber das Netzlaufwerk einfach trennen. Das Ding ist nicht festgenagelt. Ich meine, das wird ihm nicht im Normalfall nicht wirklich viel helfen, weil die Group Policy Preferences bei jeder Neuanwendung einer Gruppenrichtlinie einfach neu durchlaufen. Das heißt, das Netzlaufwerk wird dann eben nach 2 Stunden einfach wieder neu gemappt. Aber grundsätzlich sind diese Group Policy Preferences halt so eine Art Voreinstellung. Und von der Idee her sind die eigentlich dafür da, um die klassischen Anmeldeskripte so ein bisschen abzuschaffen. Also eigentlich übernehmen die das, was man so klassisch in Anmeldeskripten früher gemacht hat. Laufwerke mappen, Drucker mappen und Gruppeneinstellungen vornehmen, lokale Einstellungen auf der Maschine vornehmen, Registry Keys direkt in die Registry schreiben. Die Policies, die setzen ja wieder die Keys so, dass der Benutzer sie nicht ändern kann. Einstellungen, die ich über Group Policy Preferences in die Registry reinschreibe, die können halt prinzipiell geändert werden, aber so kann ich halt auch Registry-Einstellungen verteilen und alles mögliche andere Zeug.
Sind aber tätowierend, da muss man jetzt auch wieder vorsichtig sein, weil da dreht sich dieses Basisprinzip eigentlich schon wieder genau um. Jetzt muss ich auch wieder mit dem Begriff vorsichtig sein.
Genau, also die sind natürlich jetzt wieder tätowierend. Also da kann ich, ja, vielleicht können wir einmal ganz kurz erklären, wie dieser Prozess oder wie Microsoft es geschafft hat, dass die Gruppenrichtlinien unter Windows 2000 nicht mehr tätowierend sind.
Jetzt muss man einmal kurz innehalten und sagen, was immer jetzt kommt, stimmt nicht zu 100%. Deswegen, ich nehme mal ganz kurz den Gedanken auf und mache da eine Frage drauf. Wir haben früher einfach Registry Keys verteilt. So, jetzt kommt Windows 2000. Damals gab es die Firma Desktop Standard noch nicht in der Form. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück in der Zeit. Und ein wichtiges Designziel ist, dass man jetzt Einstellungen zurücknehmen können möchte. Und zwar so, dass die Einstellung, die der User vorher hatte, dass die dann wieder durchscheint in dem Moment, wo ich die GPO wegnehme. Und wie funktioniert das?
Also der Kunstgriff, den Microsoft da gemacht hat, ist der, dass sie einen neuen oder mehrere neue Registry-Schlüssel geschaffen haben, die vorher nicht existierten und die heißen Policies. Die findet man dann zum Beispiel unter Local Machine Software oder unter Current User Software. Und Einstellungen aus Gruppenrichtlinien sollten normalerweise in diesen Policies-Key reingeschrieben werden. Das heißt, ein klassischer Schlüssel, der dann vielleicht unter Software, Microsoft, Windows NT, Current Version steht, obwohl Current Version eine eigene Policy Key hat. Also sagen wir mal, Windows-Schlüssel steht, der würde dann jetzt unter Local Machine Software Policies und dann Windows stehen. Also das ist die Idee, dass man im Prinzip so einen Zwischenkey hat und dieser Policies Key, der wird bei jeder Anwendung oder bei jeder Änderung an einem Registry komplett neu aufgebaut. Das heißt, immer wenn der Client merkt, oh, ich habe eine Änderung in einer Gruppenrichtlinie, da ist ein neuer Registry Key in dem unter Policies gesetzt, dann schmeißt er im Prinzip alles unter Policies weg und baut diesen Schlüssel einmal komplett neu wieder auf. Und ein wichtiger Punkt hier ist, dass diese Einstellungen, die im Policies Key stehen, aber von der Anwendung auch gelesen werden müssen. Also man könnte sich ja vorstellen, dass Windows oder dass Microsoft das mit Windows 2000 jetzt so eingeführt hat, dass die quasi so eine Art virtuelle Registry bauen, wo die Schlüssel aus dem echten Software Key und aus dem Policies Key dann zusammen einen virtuellen Registry Key ergeben. Aber das ist nicht so, sondern der Software Key, der ist halt, wird ganz normal weiter so verwendet wie bisher. Und die Anwendung muss Gruppenrichtlinien unterstützen, also in dem Fall Windows, und muss auch in den Policies Key gucken. Und die Anwendung geht dann im Prinzip in den Policies Key, guckt erstmal, steht da ein Schlüssel für mich drin oder eine Einstellung, und wenn da keiner steht, dann nimmt er den allgemeinen Key.
Und das, also ist genau das ist genau der entscheidende Punkt, wodurch Ausnahmen entstehen und große Verwirrung. Man kann das übrigens in dem Gruppenrichtlinien-Editor sehen, aber man muss das auch erkennen, dass man das sehen kann. Das hat nämlich ein anderes Icon. Wenn man sich wirklich mal alle Settings anguckt, dann stellt man sehr schnell fest, die meisten haben halt den gewünschten Charakter, nämlich, dass sie nicht tätowierend sind. Ich kann die wieder rückstandslos entfernen. Aber einige wenige Ausnahmen gibt es. Es sind tatsächlich unter Windows 10 sehr wenige Ausnahmen, aber es gibt sie. Und die erkennt man an einem eigenen Symbol und die kann man auch filtern, und jetzt musst du mir helfen, der offizielle Begriff für das, was wir tätowieren nennen, der findet sich nämlich nicht in dem Editor, sondern die heißen Managed Setting, glaube ich. Ne? Ist, glaube ich, der Begriff, ja, der dort verwendet wird.
Genau, also Unmanaged Settings wären dann die Tätowierten. Managed Settings sind die, die wir verwalten, die von Gruppenrichtlinien verwaltet werden.
Genau, und das gilt ausschließlich für die Registry-bezogenen Sachen. Das heißt, man darf nicht vergessen, dass es in den Einstellungen, die wir unter dem Sammelbegriff GPO dann vornehmen können, eben auch noch andere Bereiche gibt, obwohl sicherlich diese Registry-bezogenen Einstellungen das Wichtigste im Alltag sind, weil eben so Dinge wie die Softwareverteilung einfach irgendwann für die meisten nicht so relevant geworden sind, wie man das vielleicht mal erhofft hat. Man hat jetzt also seit Windows 2000 die Situation, dass fast alles rückstandslos entfernt werden kann, diese Einstellungen nicht mehr tätowierend sind. Aber jetzt kommen mit Vista und später diese GPPs und von der aufgekauften Firma, und die verhalten sich dann wieder anders. Ich kann dann zwar als User ein bisschen mehr Kontrolle ausüben, in dem Sinne, wie du das gerade gesagt hast, aber die Einstellungen, die dort gesetzt werden, sind tätowierend, nicht wahr?
Solange, wie du sie nicht unter dem Policies-Key setzt, ja. Also grundsätzlich ist das Verfahren ja wie bei einem Login-Skript. Also man kann sich das echt vorstellen wie in einem Login-Skript. Und wenn ich ein Login-Skript habe und ich setze da einen Registry-Key, dann ist der halt auch drin in der Registry. Und das ist deswegen, diese Einstellungen, ja, die sind natürlich letztlich alle tätowierend, weil ich da direkt in die Registry reingehe, einen Schlüssel setze und sage, der soll jetzt auf 1 stehen. Und da bleibt der natürlich auch stehen. Windows setzt das nicht zurück.
Ich glaube, dass das große Missverständnis bei den GPPs im Kern darauf zurückzuführen ist, dass man immer unter diesem Begriff Preferences, dass man da viel zu viel drunter erwartet, weil am Ende des Tages ist das so im Alltag gar nicht so wahnsinnig viel anders. Du hast es gerade richtig gesagt, wenn ich dort eine Einstellung vornehme, wie zum Beispiel ein Laufwerksmapping oder einen Drucker zuweise oder eben irgendwas in der Registry ändere, dann werden diese Einstellungen in schöner Regelmäßigkeit wieder restauriert. Das heißt also, in gewisser Hinsicht übst du auch damit Zwang aus. Es sei denn, und das ist die eine Geschichte, die dann eben den Namen doch erklärt. Es sei denn, ich gehe in den Einstellungen der jeweiligen Preference hin und sage dem System, wende das genau einmal an, run once and do not reapply, ist, glaube ich, der englische Begriff.
Ja.
Wende das genau einmal an Und wenn dann der User das anders haben will, dann verzichte bitte darauf, das beim nächsten Mal wieder zu restaurieren. Und das macht, glaube ich, eigentlich den größeren Unterschied aus, oder? Wenn man diesen Haken einmal entdeckt hat.
Lass ich mal so stehen, ja.
Ja.
Also die Frage ist ja, also man muss ja auch gucken, es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Einstellungen, die man da in den Group Policy Preferences setzen kann. Und bei einigen Einstellungen ist das sicherlich wünschenswert, dass man sagt, lass es so, wie es ist, bei anderen aber vielleicht nicht. Also da gibt es ja auch noch ein paar andere Einstellungen, die man da setzen kann.
Absolut.
Ohne da jetzt.
Ja, also, absolut. Und da wird es sehr schnell überkomplex, vor allem, weil man dort ja auch zum Beispiel nochmal VQL-Filter anwenden kann und neben vielen, vielen anderen Sachen auch, die man da definieren kann. Aber der entscheidende Punkt ist, ne, in diesen Item-Settings, in diesen Eigenschaften der jeweiligen Preferences kann ich so dermaßen viel machen, dass es halt viel zu komplex wird. Und jetzt ist der Moment gekommen zu erwähnen, in den Preferences kann ich das halt für jede einzelne Einstellung machen und eben nicht für die gesamte GPU. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Wahnsinnsunterschied.
Ja. Ja, wie gesagt, aber ich denke, man muss das wirklich in diesem Kontext der Login-Skripte sehen. Und da ist das ja sogar, also da ist das ja gewünscht und auch erforderlich. Also das, durch die Group Policy Preferences kann ich mir im Prinzip 99% aller Login-Skripte sparen. Und ich kann halt mit den Preferences auch Dinge lösen, die kann ich mit so einem normalen Login-Skript in der Form gar nicht machen. Und das sind halt so diese Klassiker, also so Netzlaufwerke mappen zum Beispiel oder eben Drucker und alles, was damit zusammenhängt. Und da sind diese Filter halt auch einfach unglaublich praktisch. Man muss halt nur aufpassen, dass man sich da nicht verrennt und dann zu viel mit diesen Filtern rumbastelt. Aber grundsätzlich habe ich da eben die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich möchte ein Gruppenlaufwerk mappen. Aber da sollen halt nur die Kollegen aus der Abteilung XYZ rein und die Kollegen aus der Abteilung XYZ sind alle in der Gruppe ABC. Also wende dieses Laufwerk oder map dieses Laufwerk bitte nur, wenn die Kollegen in dieser entsprechenden Gruppe sind. Also man muss sich hier ein bisschen am Riemen reißen, dass man nicht versucht, alle Filter, die da zur Verfügung stehen, zu nutzen. Aber wenn man sich da eben, oder wenn man da nicht versucht, zu viel rumzuspielen, sondern wirklich sich vorher ein Konzept macht, dann ist das eine super Lösung, um die klassischen Probleme, die man mit Login-Skripten hat, abzuschaffen oder loszuwerden. Und die Dinger funktionieren halt wirklich toll und sind auch deutlich übersichtlicher. Und man hat dann auch nicht mehr diese 250.000 Zeilen langen Anmeldeskripte, wo alle möglichen Sonderaufgaben und Sonderlocken irgendwie abgefragt werden müssen. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, womit mache ich mein Login-Skript? Weil klassische Batch-Skripte sind da ja total eingeschränkt. Da kann ich Gruppenmitgliedschaften nicht abfragen. Da braucht man dann wieder Zusatztools oder man hat Kickstart im Einsatz. Aber das ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch weiterentwickelt wird. Oder man benutzt dann halt PowerShell, das wäre dann wieder eine Alternative, aber viele hatten dann halt auch schon Anmeldeskripte, die schon steinalt und unglaublich lang waren, wo keiner mehr wirklich durchblickt hat, was da eigentlich passiert, weil das hat ja irgendwann mal ein Kollege geschrieben und der hat dann natürlich die Logik hinter und keiner traut sich mehr, die Dinge anzufassen, weil man gar nicht mehr genau weiß, was in diesem Skript alles passiert. Und das lässt sich tatsächlich über die Group Policy Preferences viel, 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 viel besser lösen. Also ich bin von den Dingern echt ein großer Freund, gerade wenn es darum geht, diese klassischen Aufgaben eines Anmeldeskripts abzuschaffen oder zu ersetzen. Dafür sind die echt total super.
In meinen Augen ist das aber auch der Beginn einer Entwicklung, die so bis heute anhält, nämlich der Anfang vom Ende, wenn ich das so sagen darf. Ne? Damals hat man also wirklich noch viel eingebaut, hat Firmen dazugekauft und dann, in meinen Augen, danach hat es dann abrupt aufgehört und man hatte den Eindruck, da kommt nicht mehr viel. Darüber werden wir gleich reden. Ich will eine Sache für den Blog so als Abschluss noch benennen, falls sich irgendwann jemand mal gefragt hat, warum gibt es eigentlich zwei konkurrierende Methoden, Drucker zu verwalten, also die Zuordnung von Druckern. Das hat genau diesen historischen Hintergrund. Ne? Sie hatten für Vista eine eigene Lösung implementiert. Die existiert dann auch bis heute. Das ist das, was unter Gruppenrichtlinien oben steht, ne, unter den Policies. Und dann haben sie durch den Zukauf von Desktop Standard haben sie eine zweite Lösung bekommen. Das ist das, was unten steht in den Preferences. Und damit kann man für die meisten Leute wesentlich besser Drucker verteilen, weil man da auch so Sachen machen kann wie Standarddrucker definieren, was an anderer Stelle fehlt. Und beides sind Beispiele dafür, dass sich eigentlich seit dem Zukauf kaum noch was getan hat. Ne, oder? Ich würde gerne den Blick noch auf ein zweites Tool wenden, was auch durch den Aufkauf zu Microsoft gefunden hat und von dem ich glaube, da bist du ein ganz großer Fan, in Anführungszeichen, nämlich das Advanced Group Policy Management, AGPM.
Ja, ich weiß nicht, wie ich das Fan jetzt deuten soll. Also ich finde die Idee von dem AGPM unglaublich cool. Das AGPM soll es mir ermöglichen, in einem Team Gruppenrichtlinien zu verwalten. Und in einem Team heißt, man kann zum Beispiel auch sagen, man delegiert die Aufgabe, Gruppenrichtlinien zu erstellen, an das Team, das mit dem Zeug arbeiten muss. Also angenommen, ich habe einen Bereich, in dem ich mich gut auskenne, ein SQL-Server-Team, und die Kollegen, die haben halt bestimmte Einstellungen, Gruppenrichtlinien-Einstellungen, die auf den Servern konfiguriert werden sollen. Und dann kann ich denen sagen, hier, passt auf, macht euren Mist selber. Ich delegiere euch das Recht, für eure Server entsprechend die Richtlinien zu konfigurieren. Aber ihr dürft die Dinger nicht setzen. Also ihr könnt zwar selber eure Einstellungen setzen, aber das wird hinterher nochmal geprüft. Und das kann dann eben entsprechend dann in die Produktion übergeben werden. Und ein anderes Problem, das das AGPM angeht, das ist die Dokumentation. Also die ganz großen Schwachpunkte, die sich bei Gruppenrichtlinien, bei der Arbeit in Teams ergeben, sind nämlich genau diese beiden. Also das eine, dass ich ganz, ganz schlecht steuern kann, wer kann denn eine Gruppenrichtlinie anlegen? Und auch nicht nur, wer kann sie anlegen, sondern auch, wann werden die Einstellungen angelegt. Und das zweite Problem ist halt die fehlende Dokumentationsmöglichkeit.
Change Management,
und, im weitesten genau, das Sinne. Change, genau. Und das löst halt dieses AGPM, finde ich, auf, ja, weil es ein Aufsatz ist, halt nicht auf wirklich gute Weise, aber zumindest auf eine ganz brauchbare Art und Weise. Und zwar, was das AGPM macht, ist erstmal, oder fangen wir erstmal an, wie das AGPM überhaupt implementiert ist. Technisch gesehen, für mich als Benutzer ist das eine Erweiterung in der Group Policy Management Konsole. Da ist dann also einfach ein weiteres Tool mit drin in der Group Policy Management Konsole, über das ich meine Gruppenrichtlinien verwalten kann. Und technisch gesehen funktioniert das so, dass wenn ich im AGPM eine Gruppenrichtlinie bearbeiten möchte, ich die auschecken muss. Und eine ausgecheckte Gruppenrichtlinie kann ich dann bearbeiten. Das ist technisch gesehen einfach nur ein Gruppenrichtlinie-Backup. Das heißt, das System macht eine Kopie von meiner Gruppenrichtlinie, von der richtigen Gruppenrichtlinie, und dann kann ich da drin rumfuschen. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil, weil ich eben in der normalen Group Policy Management Konsole jeder Einstellung, die ich in so einem GPO-Objekt setze, sofort aktiv habe. Wenn ich mal anfange, da so ein bisschen rumzuklicken und mal so zwei, drei Einstellungen treffe, dann sind die nicht im System, wenn ich das GPO-Objekt wieder zumache oder OK klicke, sondern die sind sofort gültig. Sobald ich da irgendwo was gesetzt habe, schreibt der Group Policy Editor das sofort in die Gruppenrichtlinie rein, und der nächste Benutzer, der sich anmeldet, der hat diese Einstellung konfiguriert. Und das kann halt schon mal böse nach hinten losgehen. Und das habe ich mit der Group Policy Management Konsole nicht, weil ich immer erstmal in einer Kopie arbeite, und wenn ich das Berechtigungskonzept entsprechend gesetzt habe, dann kann ich eben auch sagen, der Benutzer, der die Gruppenrichtlinie jetzt bearbeitet oder der sie neu angelegt hat, das Gruppenrichtlinienobjekt, der kann die Gruppenrichtlinie selber auch nicht anwenden, sondern der muss dann halt erstmal die Gruppenrichtlinie wieder einchecken, und dann kann die jemand prüfen, der kann reingucken, was steht denn da drin, können wir das so freigeben, und dann gebe ich das irgendwann frei und dann ist das Ding wirklich aktiv geschaltet. Und dadurch, dass auch dieser Ein- und Auscheckprozess ja jedes Mal stattfindet und man jedes Mal auch nochmal eingeben muss, was man gerade gemacht hat, hat man damit halt automatisch auch noch eine Dokumentation. Wenn die Kollegen sich ein bisschen am Riemen reißen und wirklich jedes Mal einen sinnvollen Text da reinschreiben, was sie gemacht haben in der Richtlinie und warum sie das gemacht haben, habe ich das wirklich alles total super dokumentiert. Und das finde ich reizvoll. Die Umsetzung selber, da kann man sicherlich drüber streiten. Da hätte Microsoft viel draus machen können aus diesem Tool. Haben sie leider gar nicht. Sie haben es, was mich eigentlich am meisten ärgert, nicht nur nicht weiterentwickelt und komplett stiefmütterlich behandelt, sondern sie haben es noch nicht mal ins Windows integriert, sondern es ist ein Zusatztool, das man extra kaufen muss, das man aber auch nicht einfach so kaufen kann. Also ich kann nicht sagen, ich finde das cool, ich gehe mal zu Microsoft und kaufe mir mal eine Lizenz für AGPM, sondern man muss dann das MDOP abonniert oder beziehungsweise lizenziert haben, das Microsoft Desktop Optimization Kit heißt es, glaube ich. Mhm. Und da kommt man dann auch nicht einfach so ran, sondern das kriegt man wieder nur mit dem Enterprise Agreement. Also das ist irgendwie alles total merkwürdig gelöst.
Ja, und das hat sich auch alles 10-mal geändert. Das heißt, heute ist das, glaube ich, auch schon wieder völlig anders mit der Lizenzierung des MDOP, wie es noch vor, weiß ich nicht.
Das kann sein, Jahren, aber
es ist, also es ist ein reines Chaos, ne?
Ja, also es ist für mich einfach total unverständlich, warum Microsoft das Konzept nicht weitergeführt hat. Weil wenn sie einfach dieses Tool in die Group Policy Management Konsole integriert hätten und gesagt hätten, du kannst da nicht dran vorbei, das ist nämlich der Haupthaken auch. Das AGPM erzwingt halt nicht die Nutzung des AGPM, sondern ein Administrator kann halt einfach, wenn er die entsprechenden Berechtigungen im AD hat, einfach die Group Policy Management Konsole aufmachen und die Gruppenrichtlinienobjekte direkt bearbeiten. Er sagt halt einfach Scheiß drauf, ist mir egal. Und dann ist das ganze Konzept natürlich für einen Eimer. Also da hätte man echt unglaublich viel draus machen können. Ich finde es immer noch von der Idee her gut. Wenn die Kollegen den Sinn einsehen und es auch wirklich benutzen, habe ich eben wirklich eine Dokumentation und ich kann steuern, wann eine Richtlinie in Produktion geht. Und es reicht nicht, dass ich da irgendwo reinklicke. Aber ja, ein bisschen verpasste Chance, würde ich sagen.
Ja, absolut. Vor allem dieser eine Aspekt, der tötet es, ne? Dass es nicht wirklich Zwang ausübt. Das ist aber exakt der Grund ist, warum Firmen das einsetzen, ne? Dass
ja,
man
da, mehr Kontrolle haben will. Ne? Da haben wir schon drüber diskutiert. Also ich finde nicht, dass es das Tool damit tötet, weil das immer davon ausgeht, dass die Leute bösartig sind und das Tool nicht nutzen wollen. Und tatsächlich ist es ja so, das schafft mir ja auch viele Vorteile in der Umgebung. Wenn ich mit 10 Kollegen an Gruppenrichtlinien rumfusche, dann kann ich mit dem Tool halt wirklich einfach meine Änderungen dokumentieren. Und das ist ja so dieses klassische Problem. Wer hat denn da was geändert? Seit gestern funktioniert irgendwas nicht mehr. Hat da jemand eine Gruppenrichtlinie konfiguriert? Also dieses klassische Problem, seit x Tagen funktioniert was nicht mehr, hat es irgendwelche Änderungen gegeben. Und da kann ich das halt einfach nachgucken. Und ich glaube, den Effekt, den erkennt jeder sofort. Das macht einfach Sinn. Und wenn es wirklich nur darum geht, dass man eine Dokumentation hat, dann hat man halt vielleicht nicht den Effekt, dass man die Nutzung dieses Tools erzwingen kann. Man hat zumindest die Dokumentation. Und das finde ich halt wichtig. Und ich glaube auch, dass da die meisten Administratoren mit mir absolut konform gehen würden und würden sagen, jawohl, da habe ich ja selber was von. Weil wenn mein Kollege an irgendeiner Gruppenrichtlinie rumgefuscht hat, dann sehe ich auch, dann kann ich einfach in das Tool reingehen und kann gucken, seit wann tritt denn das Problem auf? Gucke ich doch mal nach, wer hat denn da eine Änderung oder hat da jemand eine Änderung an irgendeiner Gruppenrichtlinie vorgenommen?
Ja, das ist ein weites Feld. Berechtigung ist ein gutes Stichwort, was ich gerne aufgreifen würde. Wir haben schon ein bisschen was gehört. Ich muss das Recht haben, eine Gruppenrichtlinie zu übernehmen. Im Kern muss ich die Gruppenrichtlinie damit lesen, die entsprechenden Verweise muss ich damit lesen können, das ist das eine. Das zweite ist, ich möchte jetzt ganz gerne eine Gruppenrichtlinie bearbeiten können, administrativ. Wer darf das denn?
Grundsätzlich muss ich Domain-Administrator sein, um eine Gruppenrichtlinie bearbeiten zu können. Aber es gibt die Möglichkeit, die Rechte über eine AD-Gruppe einfach zu delegieren. Und also tatsächlich muss man unterscheiden, was will ich eigentlich machen, weil es da tatsächlich eigentlich zwei verschiedene Effekte gibt. Das eine ist eben das Erstellen und das Bearbeiten einer Gruppenrichtlinie oder eines Gruppenrichtlinienobjekts. Wir reden ja immer von einem Gruppenrichtlinienobjekt. Und das andere ist das Verknüpfen von Gruppenrichtlinienobjekten. Wir hatten da vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Wenn eine Gruppenrichtlinie oder eine Gruppenrichtlinie besteht aus verschiedenen Elementen. Ein Element ist halt die Einstellung, die zum großen Teil im Dateisystem liegt. Und der zweite Teil liegt im AD, und zwar einmal bestehend aus dem Gruppenrichtlinienobjekt selber. Das, also der Gruppenrichtliniencontainer ist das genau genommen. Der liegt dann im AD unter System Policies, also in einem standardmäßig ausgeblendeten Container System. Und da gibt es dann Policies. Ordner drunter, da finden sich die ganzen Gruppenrichtlinienobjekte. Und wenn ich eine Gruppenrichtlinie erstelle, dann wird eigentlich nur ein Objekt im AD angelegt und es wird ein Objekt im, oder es wird die Struktur im Dateisystem angelegt. Aber damit hat die Gruppenrichtlinie halt noch keinerlei Auswirkung, weil ich die ja noch nirgendwo verknüpft habe. Verknüpft wird die ja erst, wenn ich in irgendeine Organisationseinheit gehe und da dieses GP-Link-Attribut setze, was die Group Policy Management Konsole für mich macht. Und das sind halt zweierlei Dinge. Also das Erstellen einer Gruppenrichtlinie benötigt halt entweder die Domain-Administrator-Berechtigung oder die Creator-Owner, heißt die, glaube ich. Also
ja, Richtlinie, Ersteller, Besitzer.
Genau.
Group Policy Creator-Owner, ja, so ähnlich.
Also jedenfalls muss, genau, also wenn ich in dieser Gruppe drin bin, dann habe ich halt wieder das Recht, eine Gruppenrichtlinienobjekt zu erstellen, aber ich kann es noch nicht verknüpfen. Dafür brauche ich nämlich ein zusätzliches Recht und das muss ich dann im AD auf dem Objekt zum Beispiel delegieren. Das sind also zweierlei Dinge.
Ja, und diese zweistufige Delegierung, ne? Einmal für die EU und einmal halt, um verknüpfen zu können und zum Zweiten überhaupt Richtlinien erstellen zu können, das ist in meinen Augen, das überfordert auch schon wieder sehr, sehr viele, weil auch das nicht besonders intuitiv zu finden ist in dem User-Interface. Und es gibt noch einen dritten Fall, wenn man so will. Wenn ich mit Richtlinienerstellerbesitzer arbeite, dann ist das halt ein generelles Recht, Gruppenrichtlinien zu erstellen, aber man kann das auch auf eine einzelne GPO runterbrechen. Dafür muss ich dann in diesen etwas exotischen Bereich der Sicherheitsfilterung hinein und da kann ich dann aussuchen, wer das denn dann darf. Ne? Da könnte man dann zum Beispiel definieren, dass bestimmte Leute sich diese Gruppenrichtlinie anschauen dürfen. Ne?
Genau, also das sind ja die Berechtigungen, die ich dann wieder auf diesem Policies-Container setze. Ne? Also exakt. Das sind ja genau die Berechtigungen, die ich dann im AD setze.
Ja. Alles sehr sehr komplex und wir hören immer so mit einer gewissen Leidenschaft und Freude an dieser Technik benutzen wir das, haben aber auch gleichzeitig wieder ganz viel zu kritisieren. Und jetzt habe ich schon so ein bisschen angedeutet, dass in meinen Augen die Entwicklung, die so in Vista noch mit Werbe vorangetrieben wurde, wo sich vieles geändert hat, vieles zum Positiven, dass das dann irgendwie ins Stocken geraten ist, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Das heißt, um das Ganze hier irgendwann dicht machen zu müssen, müssen wir gleich mal darüber reden, wie ging das denn jetzt weiter und wie wird das dann nach uns oder in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch weitergehen. Dazu müssen wir gleich unbedingt kommen. Ich würde aber ganz gerne noch so ein paar Klassiker aufgreifen, weil ich glaube, viele, die uns zuhören, haben sehr viel Erfahrung damit, werden an vielen Stellen einfach nicken und sagen, jo genau, das, was habe ich damit in Stunden verbracht. Aber es gibt so einzelne Aspekte, die einen immer zum Schmunzeln bringen, wenn man da mit Kollegen drüber redet, mit Leuten, die sich viel mit Administratoren unterhalten, Administratoren unter sich, die von ihren Erfahrungen berichten. Es gibt Klassiker. Und einer der ältesten Klassiker, mit denen ich gerne kurz mit dir reden würde, sind Kennwortrichtlinien. Sag doch mal deine Sicht der Dinge. Warum ist das so ein Klassiker, wenn du mir zustimmst? Und was ist da so das besondere Merkmal?
Naja, Kennwortrichtlinien sind halt insofern ein bisschen eigenwillig, als Kennwortrichtlinien grundsätzlich nur auf der Domäne gesetzt werden können. Und Windows kennt halt von jeher in Gruppenrichtlinien nur diese eine einzige Möglichkeit, um domänenweit Kennwortrichtlinien zu definieren. Das Ganze ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Also tatsächlich kann man im Prinzip überall in der Domäne Kennwortrichtlinien definieren, aber für den Administrator ist erstmal nicht ersichtlich, dass nur Gruppenrichtlinien, die man direkt auf der Domänenebene, also ganz oben unterhalb des Domänenobjekts, dass nur Kennwortrichtlinien, die da definiert sind, sich tatsächlich auch auf die Domänenanmeldung auswirken. Alle anderen Kennwortrichtlinien, die kann man zwar setzen, aber die gelten dann nur für lokale Benutzer. Also der Client, der bricht die zwar runter und sagt dann aber, ah, okay, hier für meine lokalen Benutzer soll jetzt gelten Kennwortrichtlinie, komplexe Kennwörter, mindestens 8 Zeichen. Und die warum ist das so komisch? Das liegt daran, dass das so ziemlich die einzige Richtlinie ist, die eigentlich, also wenn ich sie auf der Domäne als Kennwortrichtlinie definiere, die gar nicht auf die Clients wirkt. Sondern wenn ich eine Kennwortrichtlinie erstelle, dann wird die Kennwortrichtlinie vom Domain-Controller ausgewertet und der trägt diese Informationen dann im Domänenobjekt ein. Also diese Daten werden tatsächlich direkt in das AD, in das Domänenobjekt reingeschrieben und können halt von da aus oder werden dann von da aus vom Client bei der Anmeldung oder beim Kennwort ändern abgefragt.
Ja, und damit sind sie halt einzigartig, ne? Also wirklich, es kann halt nur eine Einstellung geben, die dann effektiv genau wirkt für alle Mitglieder einer Domäne. Und es ist halt so doppelt absurd, weil wenn man das einmal verstanden hat, dass es halt domänenweit gilt und dass es halt natürlich die Domänencontroller sind, die bitte schlicht und ergreifend alle Passwörter ablehnen, die den Anforderungen nicht entsprechen, dann würde man das ja eher logischer finden, wenn diese Kennwortrichtlinien mit der Domain-Controllers OU verknüpft wären. Aber nein, sind sie nicht, weil das technisch, wie du so schön erklärt hast, nichts anderes ist als ein Property, eine Eigenschaft des Domain-Objektes.
Ja, genau. Und Was ich ganz skurril an der Geschichte finde, ist halt, das war halt lange, lange Zeit von Microsoft so gesetzt. Wir haben halt gesagt, das sind unsere Richtlinien, geht nicht anders, gibt immer nur eine. Da gab es zwar Fremdhersteller, die haben zusätzliche Tools verteilt oder konnte man halt kaufen, wo man dann auch andere oder mehrere Richtlinien verteilen konnte. Und mit Windows Server 2008 hat Microsoft dann da eine Lösung zugeschaffen, die das Problem jetzt überkomplex aus meiner Sicht löst. Nämlich, ich kann jetzt für jeden Benutzer oder für jeden Computer eine eigene Kennwort-Richtlinie definieren. Das mache ich aber dann nicht mehr über Gruppenrichtlinien. Und das finde ich halt persönlich irgendwie sehr, sehr schräg. Also das sind die sogenannten granulierten Kennwort-Richtlinien, die werden direkt im AD gesetzt. Die kann man auch nur über PowerShell oder über das Active Directory Administrative Center konfigurieren. Die kann man gar nicht in den klassischen Tools einstellen. Und die sind halt, wie gesagt, dann auch noch so dermaßen komplex von ihren Einstellungsmöglichkeiten, dass man sich fragt, wofür eigentlich? Ja, vorher hatte ich immer nur eine und musste damit leben. Und jetzt kann ich im Prinzip für jeden Benutzer einstellen, was ich will. Aber es ist jetzt so dermaßen komplex. Man kann sich da wieder so dermaßen verrennen. Also da gilt dann halt wieder clean and simple. Da sollte man dann möglichst versuchen, nur zwei oder drei Sonderrichtlinien zu definieren, Kennwortrichtlinien und nicht über Ziel hinauszuschießen.
Das ist allein ein absoluter Klassiker, ne? Weil wenn man zurückblickt, kann man einfach alles darüber lernen, wie man ein Produkt von Beginn, also dead on arrival, wie man so schön sagt, ne? Wie man ein Produkt schon bei der Geburt zerstört. Damals hatten sie halt absolut kein Frontend. Man muss sich klar machen, als das rauskam, gab es auch noch keine PowerShell, ne? Also zumindest nicht, zumindest gab es keinerlei Commandlets, die da irgendwas konnten. Die kamen dann tatsächlich erst später. So dass du also auf ganz ulkigem Weg, also zum Beispiel VB-Skripte oder LDIF-Import, damals konnte man das damit setzen. Und das hat natürlich so gut wie niemanden in der Praxis erreicht. Und obwohl sich das dann später geändert hat und man das mittlerweile grafisch verwalten kann, alleine die Tatsache, dass es halt nur in diesem Administrative Center zu finden ist, was Fußnote keiner benutzt, reicht schon, dass das in meinen Augen 90% der Leute überhaupt gar nicht wahrnehmen. Also das ist an sich schon ein Klassiker für sich, ne, der diesen Klassiker-Kennwortrichtlinien dann nochmal skurriler macht.
Ja, das stimmt wohl. Also, aber also gefühlt würde ich ja sagen, das ist mal wieder so ein Ding gewesen, Microsoft hat irgendwelche Release-Termine gerissen und irgendwann haben sie halt gesagt, okay, ist noch nicht fertig, egal, wir hauen das Produkt jetzt raus. Und so kommt einem das vor. Das ist halt ein Feature, haben wir nicht fertig gekriegt, haben wir jetzt mal so verkauft, aber muss man dann halt irgendwie über ADSI Edit oder so dann entsprechend konfigurieren.
Genau. Oder also um das Triptychon dann zu Ende zu malen, könnte man jetzt die vorhin schon erwähnte Erweiterung Labs könnte man auch nochmal nennen, weil das ja auch wieder so skurril ist, ne? Auch wieder was hinzugekauft, wo man sich fragt, warum muss ich das jetzt bitte installieren? Warum hauen Sie diese eine DLL, die ich brauche, nicht einfach in Windows hinein? Naja, die Antwort ist, glaube ich, relativ simpel. Die kann ich direkt selber geben. Obwohl ich jetzt dazu sagen muss, ich weiß das nicht, ne? Das ist eine Vermutung. Aber ich denke, sie ist naheliegend. Und die naheliegende Vermutung ist, wenn sie es in Windows hineinpacken, dann ist es supporteter Code. Das heißt, wenn da irgendwas kaputt ist, müssen sie das fixen. Und da haben sie ganz offensichtlich keine Lust zu. Also musst du dir den Kram bis auf den heutigen Tag herunterladen. Und damit sind sie das problemlos. Es fehlt ein wesentlicher Teil der Funktionalität.
Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, weil es ja eine supportete Version von dem Labs-Tool gibt. Also du kannst ja, also die Version, die du frei runterladen kannst, da gebe ich dir recht, die ist nicht wirklich supported, aber es gibt ja eine Version, die du über PFE kaufen kannst, wo dann die Kennwortabfragen tatsächlich auch noch verschlüsselt stattfinden.
Also du siehst da eher den monetären Gesichtspunkt im Vordergrund.
Denke ich, ja.
Ja. Also ich würde sagen, anderes Team, deswegen ist das egal. Aber ne, wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen.
Kann sein, ja. Ja. Also.
Also Kennwort, alles was mit Kennwörtern zu tun hat, absoluter Klassiker. Aber wir haben noch ein paar mehr. Wenn du erlaubst, gebe ich dir ein zweites Stichwort. Auch ein absoluter Klassiker der Gruppenrichtlinienadministration, der Loopback-Modus.
Ja.
Hast du noch genug Restenergie für solche Spezialbegriffe?
Ja, ich
gib alles.
Ich werde mich nochmal aufraffen. Also der Loopback-Modus ist halt auch so ein, ja, ich will nicht sagen Fragment, also das ist wieder so eine Spezialanwendung, die halt für bestimmte Szenarien unglaublich praktisch ist, aber wieder sehr komplex gelöst ist. Also es ist halt manchmal einfach, man muss überhaupt erstmal verstehen, was man da überhaupt tut. Man muss das Prinzip der Gruppenrichtlinie verstehen, damit man weiß, was der Loopback-Modus eigentlich macht. Und allein der Name ist halt eigentlich schon bescheuert. Der Loopback-Modus von der Idee ist dafür da, um Benutzereinstellungen durch den Computer definieren zu lassen. Also was man bei Gruppenrichtlinien wieder erstmal verstehen muss, ist, dass Gruppenrichtlinien einmal für Benutzer und einmal für Computer existieren. Das finde ich auch technisch, da rege ich mich auch jedes Mal wieder drüber auf, wenn ich über das Thema rede, finde ich unglaublich bescheuert gemacht, dass Microsoft ein Gruppenrichtlinienobjekt erzeugt hat, wo dann Gruppenrichtlinien für Computer und Gruppenrichtlinien für Benutzer drinstehen. Weil eigentlich sind das zwei komplett unterschiedliche Gruppenrichtlinienobjekte. Für die Anwendung gilt nämlich, wenn der Computer startet, wenn ich den hochfahre, dann prüft er erstmal, wo steht denn mein Computerobjekt. Und dann lädt er die Gruppenrichtlinieneinstellung, wendet die an und danach kann ich mich dann als Benutzer anmelden.
Dafür gibt es einen Fachbegriff, den ich gerne einstreuen würde, Scope of Management. Es ist genau das, was da ermittelt wird. Ne? Also in welchem Kontext ist diese GPO verknüpft?
Genau. Also der Computer prüft jedenfalls erstmal, wo er sich befindet, welches sein Scope of Management ist. Und wendet dann seine Gruppenrichtlinienobjekte an, die für sein Computerobjekt in der AD-Struktur definiert worden sind. Und wenn sich der Benutzer anmeldet zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt, dann prüft der Gruppenrichtlinien-Client erneut, also dann schmeißt er wieder so eine Gruppenrichtlinienprüfung an, aber diesmal für den Benutzer. Und dann guckt er, wo steht der Benutzer, wo steht das Benutzerobjekt, und wendet dann alle Gruppenrichtlinienobjekte an, die für den Benutzer gültig sind. Ganz wichtiger Punkt, das heißt, es kann halt sein, dass ein Computer in einer Organisationseinheit Hamburg Clients steht und der Benutzer ist in einer Organisationseinheit Hannover, Abteilung 13. Und dann gelten für den Computer und für den Benutzer komplett andere GPOs. Das sind vollständig unterschiedliche Einstellungen. Und das Problem hier an der Stelle ist, dass aber in der GPO des Computers natürlich Benutzer- und Computereinstellungen drinstehen. Aber wenn der Computer seine Gruppenrichtlinienobjekte anwendet, dann ignoriert er alles, wo Benutzer dran steht, weil er ist ja kein Benutzer. Also faktisch prüft er nur alles, was in der Computerkonfiguration drinsteht. Und damit wird aus dieser GPO nur die Hälfte angewendet. Und umgekehrt, wenn der Benutzer sich anmeldet, dann prüft er halt nur, welche Benutzereinstellungen sich in Hannover Abteilung 13 befinden und was da in den Computereinstellungen drinsteht, das interessiert den überhaupt nicht, weil er ist ja kein Computer. Das sind ja auch zum großen Teil Registry-Einstellungen, die für den Computer gelten und die werden vom Benutzer nicht oder für den Benutzer nicht angewendet. Also eigentlich sind das zwei komplett getrennte Dinger, die Benutzer und die Computerkonfiguration, aber sie stehen aus unerfindlichen Gründen trotzdem in der gleichen GPO drin. Und vom Verfahren her,
der Loopback-Modus, wollte ich gerade sagen, um das Finale einzuläuten, da ändert sich das mit.
Genau. Also das Verhalten macht halt im Normalfall auch sehr, sehr viel Sinn. Aber es gibt Situationen, in denen möchte man nicht die Benutzerkonfiguration anwenden, sondern da möchte man für den Benutzer Einstellungen definieren, abhängig davon, an welchem Computer er sich anmeldet. Klassische Beispiele dafür. Ich habe einen Kiosk-PC, also irgend so ein Computer, wo jeder ran kann, der in der Lobby steht. Und diese Kiste, die soll halt zugenagelt sein. Da soll kein Benutzer irgendwas machen können, außer zum Beispiel den Explorer zu benutzen. Da kann ich eine Gruppenrichtlinie für definieren. Und dann kann ich halt sagen, wenn ein Benutzer sich anmeldet, egal mit welchen Benutzererkennung, dann kriegt er immer nur dieses eine Fenster. Das war über eine Gruppenrichtlinie. Oder ich habe einen Terminal-Server. Mein Benutzer, wenn er an seinem Rechner arbeitet, dann kann der alles machen, was er will. Oder da kann er seinen Bildschirmschoner einstellen und alle möglichen anderen Sachen machen. Aber wenn er sich an diesem Terminal-Server anmeldet oder Remote-Desktop-Server, wie die Dinger heutzutage heißen, dann kann er eben nicht alles machen, weil er ja, wenn er auf dem Server was verkonfiguriert, er für alle Benutzer was verkonfiguriert. Das sind also Spezialfälle, wo die Gruppenrichtlinieneinstellungen des Benutzers nach Möglichkeit entweder nicht oder nur zusätzlich angewendet werden sollen und stattdessen alle Benutzer die gleichen Einstellungen bekommen. Und das mache ich halt, indem ich für eine Gruppenrichtlinie oder für einen Computer oder für einen Computer-Client oder Gruppenrichtlinien-Client genau genommen, den Loopback-Modus aktiviere. Der Loopback-Modus sagt dem Gruppenrichtlinien-Client, wenn sich ein Benutzer an diesem Rechner anmeldet, dann hol bitte die Benutzereinstellung aus der aus den Richtlinien, die eigentlich für den Computer gelten. Also der verändert seine Verarbeitung und dann statt, wie er das normalerweise machen würde, in die Organisationseinheit des Benutzers zu gucken, alle Richtlinien aufzulisten und die anzuwenden, guckt er stattdessen in die Organisationseinheit des Computers und wendet die Benutzereinstellungen an, die im Computer drinstehen. Und dann kann man, im Loopback-Modus gibt es zwei Varianten, da kann man halt sagen, dass er ausschließlich die Computereinstellungen verwenden soll oder dass die Einstellungen zusammengeführt werden sollen. Aber letztendlich ist der wesentliche Punkt hier die Benutzereinstellungen, die im Computer, in den Computergruppenrichtlinien drinstehen, werden auf den Benutzer angewendet.
Ja, und ich denke, das Beispiel Terminal Server ist das, was es immer am besten klar macht, ne? Das, warum man das will, ne? Weil Kiosk-PC ist auch sehr plausibel, aber das haben natürlich nicht so viele, ne? Aber was man natürlich ganz häufig vorfindet, sind halt Citrix-Umgebungen und Artverwandtes. Ja. Und da ist natürlich, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, völlig klar, dass man einen Mitarbeiter, der am Terminal-Server sich anmeldet, eben unter Umständen ganz andere Einstellungen zukommen lassen möchte, als wenn er sich an seinem Fat-Client anmeldet. Und prompt hat man ein Problem, was man nur so lösen kann. Genau. Ja, also sehr spannend.
Letztendlich zusammengefasst heißt es halt immer, wenn ich Computer habe, wo andere Einstellungen gelten sollen als am Standard-Client, dann brauche ich dafür normalerweise, also für den Benutzer, dann brauche ich dafür eine Loopback-Richtlinie.
Aller guten Dinge sind drei. Zum Abschluss des Klassiker-Blocks habe ich einen dritten Klassiker. Und ich behaupte, das ist der größte aller Klassiker, nämlich GP-Update False.
Ja, würde ich so stehen lassen.
Lässt du so recht. Stehen? Das ist ein bisschen unterkomplex, die Antwort. Warum ist das ein Klassiker? Es ist ein Klassiker, weil ich natürlich jetzt die Frage, die ich gerade nicht ausgesprochen habe, dann jetzt doch laut stelle, was macht das denn eigentlich? Und was man dann zu hören kriegt, ist ganz oft abenteuerlich.
Ja, also jeder, der Gruppenrichtlinien manuell aktualisieren will, der kennt den GP-Update. GP-Update ist ein Kommandozeilentool, das den Gruppenrichtlinien-Client dazu zwingt, eine erneute Gruppenrichtlinienverarbeitung auszuführen. Normalerweise ist es halt so, die Gruppenrichtlinien werden verarbeitet bei der Anmeldung und dann gibt es so ein Zeitfenster von 90 bis 120 Minuten, in denen der Client eine sogenannte Hintergrundverarbeitung startet. Hintergrundverarbeitung heißt dann halt wieder, der Client geht los und prüft, hat sich irgendwas geändert. Das heißt, 90 Minuten lang bleibt das System so, wie es ist und dann rennt der Client los und guckt, hat da denn jemand eine neue Einstellung gesetzt? Und das macht er halt auch tatsächlich nicht alle 90 bis 120 Minuten, sondern zweimal alle 90 bis 120 Minuten, nämlich einmal für den Computer und einmal für den Benutzer. Das sind ja zwei unterschiedliche Einstellungen. So, aber der wesentliche Punkt ist halt, was macht der Client, wenn er prüft, ob sich was Neues ergeben hat? Also woher weiß er das überhaupt? Und dafür wird in dem Gruppenrichtlinienobjekt und im Dateisystem eine Versionsnummer hinterlegt. Und jedes Mal, wenn ich eine Gruppenrichtlinie anfasse, ein Gruppenrichtlinienobjekt, dann wird diese Versionsnummer um eins erhöht. So. Und der Client, wenn der Benutzer angemeldet wird, dann verarbeitet er einmal alles. Dann verarbeitet er einmal alle Gruppenrichtlinienobjekte. Und bei der Hintergrundverarbeitung verarbeitet er dann wirklich nur noch das, was sich verändert hat. Und der GP-Update macht in der normalen Konfiguration, also ohne den Force, eine Hintergrundverarbeitung. Das heißt, der geht hin, guckt, hat sich irgendwas verändert? Oh, offensichtlich nicht, weil meine Versionsnummer, die ich lokal habe und die auf dem Server ist, die sind identisch, also muss ich nichts machen. Und oder eben gibt eine Differenz, da haben sich irgendwelche Unterschiede oder da hat jemand was geändert, also muss ich jetzt meine Gruppenrichtlinienverarbeitung neu anschubsen. Und der GP-Update Force, der macht das Gleiche, was beim Anmeldeprozess passiert. Das heißt, der macht immer einmal eine Komplettverarbeitung. Und deswegen ist der GP-Update in den meisten Fällen eigentlich immer ausreichend, weil ich ja eine Gruppenrichtlinie nur deshalb aktualisieren möchte, weil ich was geändert habe im System. Ich habe was geändert und ich will nicht warten, bis der nächste Update-Zyklus durchläuft, sondern ich will, dass der Client jetzt sofort die neuen Gruppenrichtlinien-Einstellungen zieht. Und dann kann ich einfach GP-Update machen. GP-Update Force ist im Normalfall eigentlich nur dann notwendig, wenn ich möchte, dass der Client sich auf jeden Fall wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzt. Also es gibt einige wenige Einstellungen, die tatsächlich einen Force brauchen oder die danach sowieso einen Computerneustart anfordern, zum Beispiel oder Neuanmeldung, Ordnerumleitungen sind zum Beispiel so ein Ding. Und Außerdem kann ein GP-Update Force sinnvoll sein, wenn man die Registry, also den Policies Key, komplett neu aufbauen möchte. Das heißt, der Key, der Policies Key, hatten wir ja vorhin gesagt, der wird im Prinzip jedes Mal, wenn neue Registry-Einstellungen aus einer Gruppenrichtlinie konfiguriert werden, dann muss er komplett neu aufgebaut werden. Und ein Administrator, ein Benutzer mit Administratorrechten, der könnte aber zum Beispiel in die Registry gehen und direkt in der Registry so ein Policies Key einfach verdrehen. Das darf der, weil der Adminrechte hat und ein Administrator darf alles. Und über so ein GP-Update Force würde ich dann halt erzwingen, dass der Policies Key komplett neu gezogen wird und dass die Policy auch wieder neu gesetzt wird. Genau. Aber grundsätzlich, grundsätzlich reicht der GP-Update in den meisten Fällen halt aus. Also es tut jetzt auch nicht weh, den GP-Update Force auszuführen, aber er dauert halt im Normalfall einfach deutlich länger, weil ich immer eine komplette Verarbeitung meiner Gruppenrichtlinien anstoßen muss.
Ja, das ist exakt das, was ich gerade ergänzen wollte. Im Kern ist das ein Sicherheitsproblem, ne? Wenn man das so sieht, dass da Manipulationen an der Registry ausgeführt werden können. Aber das ist natürlich eher unwahrscheinlich. Und am Ende des Tages muss man sich dann klar machen, GP Update Force dauert länger, nimmt mehr Zeit in Anspruch. Und fast alle Leute, die ich frage, warum sie praktisch immer GP Update Force machen, sagen, ja, das würde schneller gehen. Und das ist Quatsch, das ist nicht der Fall. Aber es kommt noch ein zweiter, vielleicht wichtigerer Effekt hinzu, den hast du auch gerade angedeutet. Viele Einstellungen werden halt nicht unmittelbar sichtbar. Die sind zwar aus Sicht der Gruppenrichtlinie angewendet worden, ne? Laufwerksmappings etc., aber so wirklich, dass du ein Laufwerk siehst oder anderes mehr, passiert dann erst doch noch beispielsweise nach einer Neuanmeldung. Und da ist das natürlich psychologisch ganz interessant, wenn ich jetzt mit GP Update Force dann auch eine Meldung bekomme, melde ich jetzt bitte mal neu an und dann zack. Und manche Leute schwören halt, dass dann überhaupt nur dann Einstellungen übernommen werden. Ich glaube, da können wir uns drauf verständigen. Das ist Quatsch. Ich benutze praktisch nie GP Update Force, außer um den ein oder anderen, mit dem ich mich darüber unterhalte, zu necken. Aber wenn man dran glaubt, okay, dann hilft das auch, ne?
Ja, in der Tat.
So sagt der
Volk. Aber es gibt tatsächlich Situationen, in denen man den GP Update Force braucht. Also wenn man irgendeine Einstellung gesetzt hat und die will einfach nicht kommen, dann macht es durchaus Sinn, den GP Update Force nochmal hinterherzuschieben und zu gucken, ob das eine Änderung bringt. Aber im Normalfall sollte der GP Update die meisten Probleme eigentlich von selber lösen.
Absolut, ne? Troubleshooting, erweitertes, da gehört er hin, soll er dann auch benutzt werden, ne? Keine Frage. Ja, ich glaube, also mir fallen noch viele weitere Klassiker ein. Ich weiß gar nicht, man könnte jetzt zum Beispiel über Browser-Einstellungen reden, die auch so ein Wahnwitz sind, aber ich kürze das ab und würde ganz gerne so ein bisschen in die Zielgerade einbiegen. Ich würde gerne so ein bisschen auf die Zukunft schauen. Wenn man sich jetzt heute nur mal anguckt, nehmen wir das Beispiel, was ich jetzt so ein bisschen unausgesprochen lasse, diese wilden Einstellungen, die man für einen Browser braucht, wo man im Grunde genommen, wenn man mal 2 Minuten drauf guckt, feststellt, das ist alles dermaßen, ja, entweder ist es kaputt oder ich habe es nicht verstanden oder ich finde es einfach alles nicht wieder. Im Grunde genommen muss ich mich auf Third-Party-Browser verständigen, um dann da noch irgendwie eine logische Struktur reinzubekommen, ne? Also ich spiele so ein bisschen darauf an, dass wir mit der Firma Google einen Hersteller haben, der ganz exzellente Erweiterungen bietet. Wenn ich mich dann da drauf stürze, stelle ich fest, oh Mensch, da geht einiges. Auch Firefox hat mittlerweile, nachdem sie jahrelang GPOs ignoriert haben, ganz brauchbare Erweiterung. Also da wird man auf einmal glücklich, wenn man so in die hauseigenen Browser schaut, Internet Explorer und Edge, dann hat man das Gefühl, man sucht ständig alles. Und am Ende ist da eine viel größere Frage dahinter. Nämlich die Frage, mit der ich hier das letzte Kapitel aufschlagen will, Zukunft der Gruppenrichtlinien. Jetzt muss ich noch ein ganz kleines bisschen zurückschauen. Ich habe mal eine Sendung gemacht zum Active Directory und da habe ich den Nils gefragt, meinen Gesprächspartner zu dem Thema. Active Directory, das ist ja tot. Zumindest erklärt uns Microsoft das doch eigentlich den lieben langen Tag. Nur dummerweise kommt das bei den Kunden nicht an. Das ist jetzt schon eine Zeit lang her und mit der Frage steige ich dann auch bei dir ein. GPOs, ist das tot? Und vor allem, was ist die Alternative, wenn das tot ist? Was sieht Microsoft da und was siehst du da vielleicht? Weil du hast in deinem Buch auch ein ganz interessantes Kapitel über eine alternative Technik angefügt. Aber dazu kannst du selber mehr erzählen. Also Zukunft der Gruppenrichtlinien.
Naja, also sagen wir mal so, Gruppenrichtlinien an sich sind bei Microsoft, glaube ich, für die kleinen Konfigurationen nach wie vor gesetzt. Das erkennt man daran, dass mit jeder Version von Windows 10 neue Erweiterungen, neue ADMX-Dateien für Gruppenrichtlinien rausgebracht werden. ADMX-Dateien sind halt die Konfigurationsdateien für die administrativen Vorlagen. Administrative Vorlagen sind komplett Registry-basierte Einstellungen und jede neue Version von Windows 10 bringt auch neue Konfigurationsoptionen mit. Also insofern wird Microsoft, denke ich, so lange, wie sie on-premise oder eben die Clients lokal beim Kunden supportet, werden die auch Gruppenrichtlinien weiter supporten. Aber was das Management der Gruppenrichtlinien angeht, ist das eigentlich seit Windows Server 2012 spätestens tot. Also da investiert Microsoft keinen Cent mehr rein. Was man daran sieht, dass zum Beispiel diese Group Policy Management Konsole halt eigentlich seit 10 Jahren komplett unverändert ist. Wir haben da nichts mehr an der Group Policy Management Konsole gemacht, obwohl da sicherlich so ein paar Dinge sind, die weit entfernt von perfekt sind. Man kann mit dem Ding schon ganz gut arbeiten, aber Bedarf gäbe es da jede Menge. Und insofern kann man wohl sagen, Microsoft will da ganz sicher keine neuen Features mehr einbauen. Die nutzen das Tool weiter, aber aus Microsoft-Sicht würde ich sagen, die würden, so wie Jeffrey Snover das mal zur PowerShell gesagt hat, sagen, ist fertig, ist ein fertiges Produkt, entwickeln wir so in dieser Form nicht mehr weiter. Und als Microsoft dieses großartige Produkt, den Nano-Server, rausgebracht hat, da kam dann auch mal die Aussage von Microsoft, dass die Zukunft, zumindest auf Serverseite zu PowerShell, das Desired State Configuration sein wird. Das weiß ich, ich glaube nicht, dass Microsoft das selber heute so in der Form noch unterschreiben würde. Und ob DSC wirklich eine Alternative zu Gruppenrichtlinien darstellt, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber technisch gesehen ist DSC, Desired State Configuration, ein Feature, mit dem man eine Computerkonfiguration mithilfe einer Beschreibungsdatei festlegen kann und die dann erzwingen kann. Also vom Konzept her ist das so ein bisschen so ähnlich wie die Group Policy Preferences, also die Gruppenrichtlinien-Einstellungen, wie die Dinger im Deutschen heißen. Ich konfiguriere eine Datei, die hat ein bestimmtes festes Format und dann kann ich sagen, welche Einstellungen, welche Registry-Keys, aber eben auch welche Features und so weiter sollen auf einem Rechner konfiguriert sein. Und dann kann ich das Ding anwenden oder anwenden lassen und der Client oder der Computer, auf dem ich die Datei, die Konfiguration definiert habe, der passt sich dann vollständig selbst an. Das heißt, der wertet die Datei aus, dann führt er im Hintergrund ein paar Skripte aus, was auch immer, und hinterher ist der Rechner so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und der ist aufgrund der Tatsache, dass dieses System idempotent ist, wie es so schön heißt, auch in der Lage, diese Einstellung immer wieder herzustellen. Also idempotent bedeutet halt, wenn ich so eine Konfiguration auf den Rechner nochmal anwende, dann prüft er, welche Einstellungen sind schon so, wie sie sein sollten. Und wenn die korrekt sind, dann macht er nichts. Das heißt, anders als bei einem Skript, würde der das Skript nicht jedes Mal wieder neu ausführen, sondern der prüft halt wirklich nur, welche Einstellungen aus diesem Skript differieren zur aktuellen Konfiguration und wendet dann nur noch die Änderungen an. Also das ist die Idee. Und insofern sieht das erstmal sehr, sehr ähnlich aus, wirkt erstmal so ähnlich wie die Group Policy Preferences. Die funktionieren ja letztlich genauso. Also bei jedem Konfigurationsdurchlauf werden die Einstellungen wieder angepasst. Aber man muss an der Stelle sagen, was DSC natürlich in überhaupt keiner Form bietet, ist erstens eine zentrale Konfiguration, so wie Gruppenrichtlinien das tun. Bei Gruppenrichtlinien habe ich einfach einen Editor, da setze ich meine Einstellung und dann werden die automatisch auf dem Server ausgerollt und ein Client sorgt automatisch dafür, dass diese Konfiguration angewendet wird. Aber mit dem Desired State Configuration hat Microsoft eben wirklich nur das Werkzeug uns an die Hand gegeben, um solche Konfigurationsskripte zu erstellen. Soweit man es überhaupt sagen kann, also eben, das ist ja alles Texteditor-basiert. Das wäre also quasi so ein bisschen Rückschritt in die Steinzeit aus Gruppenrichtlinien-Sicht. Und auf der anderen Seite gibt es halt keinen zentralen Verteilmechanismus. Microsoft hat da ursprünglich mal so ein Feature implementiert, das nennt sich Pull-Server. Da kann man solche Konfigurationsdateien ablegen und der Client zieht die sich automatisch, aber den hat Microsoft selber abgekündigt. Die haben gesagt, wir entwickeln das Ding nicht weiter. Und der war sowieso nur extrem rudimentär. Also konnte man auch nichts grafisch drauf machen auf der Kiste. Und jetzt setzen sie da halt auf Open-Source-Lösungen die man alternativ zu dem Pulse-Server einsetzen kann. Also technisch würde ich sagen, DSC war Microsoft-seitig mal so ein bisschen auch in die Richtung gezielt, dass man gesagt hat, die können oder sollen Gruppenrichtlinien zumindest serverseitig ablösen. Das hat man zumindest für den Nano-Server gesagt, weil der Nano-Server keine Unterstützung für Gruppenrichtlinien hatte. Aber aktuell, erstens gibt es den Nano-Server nicht mehr und zweitens gibt es da halt keinerlei Bestrebung, das auch nur ansatzweise so komfortabel umsetzbar zu machen wie Gruppenrichtlinien. Würde ich sagen, das ist keine Alternative, die man sich Stand heute angucken sollte. Und da auch der, glaube ich, die Zukunft von DSC im Moment eher unübersichtlich ist, sage ich mal, weil man da auch nicht so genau weiß, was da passiert.
Nett formuliert.
Würde ich da sagen, eine echte Alternative zu Gruppenrichtlinien gibt es zumindest in der Richtung nicht. Was es noch gibt, ist Intune als Alternative, wenn man das so sagen kann. Intune ist halt eine Online-Lösung von Microsoft. Das ist ein Mobile-Device-Management-System oder daraus ist es zumindest mal geboren und war ursprünglich eine Lösung, um Smartphones und Tablets zu konfigurieren. Und zwar in dem Fall aus der Cloud heraus. Das heißt, es ist ein Cloud-Service von Microsoft, der sich in Azure integriert. Und da konnte man dann halt Mobilgeräte oder Policies, Richtlinien für Mobilgeräte definieren. Und seit Windows 10 kann ich das auch für den Client, weil Windows 10 dieses MDM-Protokoll, das Mobile Device Management-Protokoll, auch nativ unterstützt. Und so kann ich jetzt halt nicht nur Smartphones Tablets konfigurieren, sondern auch komplette Windows 10 Rechner. Und da sind durchaus ein paar Features aus den Gruppenrichtlinien reingeflossen. Also so ein Unterbereich von den Gruppenrichtlinien deckt Intune inzwischen ab. Und man weiß noch nicht so genau, wie das in Zukunft passiert, aber es kann durchaus sein, dass Microsoft irgendwann mal versuchen wird, mit Intune tatsächlich den großen Teil von dem, was die Gruppenrichtlinien heute können, in Zukunft mal zu machen. Aber Stand heute ist das halt wirklich nur so ein ganz kleines Subset von Features, die man über Intune auch ausrollen kann.
Ja, und es wiederholt sich halt das immer gleiche Grundmuster. Software verkaufen ist nicht mehr angesagt. Lösungen vermieten ist angesagt. Und an der Stelle ist halt einfach, das ist halt ein Cloud-Service. Ne? Das heißt, da werden Abonnementgebühren fällig. Das ist die Richtung, in die sie wollen. Und aus Sicht des Kunden, und ich denke, das eint die beiden von dir genannten Techniken DSC wie Intune, der Kunde ist erstmal entsetzt, wie wenig das kann im Vergleich. Ne? Also bei DSC ist es vor allem, dass man sich halt klar machen muss, dass du hochkomplexe Skripte schreiben musst. Da ist nichts vorgefertigt. Da könnte man jetzt noch weit ausholen. Das wollen wir hier an der Stelle nicht tun. Und bei Intune ist es halt so, das ist alles einigermaßen nachvollziehbar, aber da fehlt eben praktisch alles, was man so im Alltag braucht. Und dann ist man halt dazwischen diesen Welten gefangen. Also dein Fazit ist das gleiche wie das von Nils. Die Gruppenrichtlinien werden auf absehbare Zeit noch begleiten und die zentrale Lösung für viele sein.
Bin ich ganz fest von überzeugt. Sieht man ja auch an den Verkaufszahlen meines Buches. Also ich finde das ganz spannend. Der Karl-Hanser Verlag, der bekniet mich gerade noch mal wieder eine neue Auflage rauszubringen, weil das bei denen das zweitbeste verkaufte Computerbuch ist. Also da gibt es noch irgendwie einen, so einen Klassiker, den die haben. Aber ansonsten, dieses Gruppenrichtlinienbuch verkauft sich nach wie vor bei denen wie geschnitten Brot. Und das liegt halt einfach daran, dass die Nachfrage bei den Kunden einfach da ist. Das ist so diese Idiotie, dass die Firmen, gerade in Deutschland, denke ich, oder hier in Europa eher konservativ sind und eben nicht auf die ganzen Cloud-Dienste setzen, zumindest nicht bis Corona. Mal gucken, was jetzt so passiert. Und die wollen halt natürlich ihre Clients weiterhin verwalten und es gibt da ja keine vernünftige Alternative. Also was kann ich alternativ machen? Also ist der Bedarf natürlich da und weil das so ein komplexes System ist und weil man das halt nicht intuitiv bedienen kann, ist da eben immer wieder auch Bedarf. Aber Microsoft will es halt eigentlich nicht mehr. Und da geht die Schere halt auseinander. Ne? Das, was der Kunde will und das, was Microsoft will, sind halt dummerweise zweierlei Paar Schuh.
Ja, irgendwie kommt mir das Muster bekannt vor.
Ja.
Habe ich schon mal irgendwo wahrgenommen. Ja. Mhm. Ja, jetzt haben wir knapp 2 Stunden versucht, so ein bisschen unsere Erfahrungen zusammenzukehren. Ich hoffe, das war einigermaßen erträglich für jeden, der jetzt da nicht so tief drin steckt. Ich kann es mir schwer, ehrlich gesagt, schwer vorstellen, dass man dem so abstrakt folgen kann, wenn man da nicht selber intensiv mit arbeitet oder gearbeitet hat. Für diejenigen, die das tun, ist das wahrscheinlich ganz amüsant, weil man mit jedem einzelnen Schritt so eigene Erfahrungen verbindet und dann vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle eine Anregung kriegt. Anregung ist ein super Aspekt für das Finale des Finales. Natürlich muss ich jetzt, nachdem wir so viele Problemchen aufgeworfen haben, uns über vieles lustig gemacht haben, muss ich dich natürlich zum Abschluss nochmal fragen, was sind denn jetzt so die zentralen Empfehlungen? Was kann man denn den Leuten mitgeben aus der Erfahrung von vielen Jahren GPOs, was wird typischerweise falsch gemacht und dann eben im Umkehrschluss, wie macht man es denn richtig? Und wenn man das mal so auf einen ganz kleinen Nenner bringt, in ganz kurzen Worten, was wären so die Sachen, die man beherzigen sollte als Philosophie?
Also die Tipps, die ich meinen Teilnehmern immer als goldene Regel ans Herz lege, sind: versucht erstmal eure Gruppenrichtlinienstruktur zu planen. Also nicht loslegen, gewachsenes System schaffen, irgendwo was reinbügeln, geht schon irgendwie, sondern das ist wie mit all diesen Monstern. Ja, man kann die ganz gut bändigen, wenn man sich vorher überlegt, wo man hin will. Aber wenn man anfängt, rumzukonfigurieren, dann hat man irgendwann ein System, das man nicht mehr durchschaut. Das ist Punkt 1. Und das Konzept, das sollte man aufschreiben. Das sollte man auch für seine Nachfolger eventuell zur Verfügung stellen, damit die wissen, was die Idee hinter dem Konzept überhaupt war. Und dann sollte man versuchen, das Ganze so simpel wie möglich zu halten. Ein häufiger Fehler ist halt, zu viele GPOs anzulegen. Ich hatte einen Kunden, der hat halt auch gesagt, ja, wir haben so langsame, oder unsere GPO-Verarbeitung ist so langsam und wir haben so viele GPOs. Und das ist dann immer so diese klassische Frage beim Design von GPOs: mache ich lieber große GPOs mit ganz vielen Einstellungen oder mache ich lieber viele kleine GPOs mit ganz wenigen Einstellungen, damit ich die individueller verteilen kann? Und was macht da performance-technisch? Und ne, die Frage ist erstmal, was macht da performance-technisch Sinn? Und da ist die Antwort erstmal, ist eigentlich egal. Weil es dem Client total egal ist. Die Anzahl der Gruppenrichtlinien, die er anwenden muss, ist relevant, und die Anzahl der Filter, die er verarbeiten muss. Also wenn ich schlechte WMI-Filter habe, was man zum Beispiel nicht machen sollte, ist auf Applikationen zu filtern, ist eine Applikation auf dem Rechner. Weil das ein WMI-Filter ist, der braucht eine Sekunde, bis der ausgewertet ist, oder teilweise auch noch deutlich länger. Und das macht sich natürlich massiv bemerkbar. Wenn man so 5 oder 10 Richtlinien hat, die solche Filter haben, dann verzögert das den Anmeldeprozess halt einfach unglaublich. Und also da sollte man aufpassen, aber die Anzahl der Gruppenrichtlinien ist eigentlich relevant und nicht, wie ich die konfiguriert habe, also viele GPOs oder wenig GPOs, sondern wie viele Gruppenrichtlinien konfiguriere ich. Und mein Tipp ist auch immer, man sollte das nicht so statisch sehen, sondern es gibt halt Einstellungen, wo man sagt, okay, die gehören einfach alle zusammen, das sind so viele Einstellungen, die sind Basis, die gelten für alle Clients. Und die kann man dann halt in eine große Richtlinie reinpacken. Und dann kann man sagen, okay, wir haben ja eben noch weitere Richtlinien, die werden aber individueller verteilt. Und da mache ich dann vielleicht kleinere GPOs von. Aber es muss ja nicht entweder alles groß oder alles klein sein, sondern man kann halt eben auch individuell gucken, was macht da am meisten Sinn. So kann man dann ein bisschen versuchen, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Aber aus performance-technischer Sicht ist es halt Wurst. Aber zu viele Richtlinien zu verarbeiten, ist halt einfach Gift für die Anmeldeperformance. Wenn der oder eins der häufigsten Probleme bei langen Anmeldungen sind halt irgendwelche Gruppenrichtlinien, die da im Hintergrund durchlaufen und die einfach ewig und 3 Tage brauchen, bis die verarbeitet werden. Anderes Problem sind Anmeldeskripte. Schlechtes Anmeldeskript, das versucht, Netzlaufwerk zu mappen mit einem Server, der gar nicht mehr existiert oder wo ein Tippfehler ist oder der Benutzer hat keinen Zugriff. Da läuft das Skript durch und die Gruppenrichtlinie weiß nicht, was das Skript macht. Das ist ja eine Stelle, die Gruppenrichtlinie aufmacht und wartet, dass die fertig wird. Die bricht dann halt irgendwann nach 3 Minuten oder so ab, wenn die sagt, das Skript wird nicht fertig, aber so lange warte ich halt. Und beim Anmeldeprozess heißt das dann, so lange verzögert sich im Zweifelsfall auch die Anmeldung. Also da an der Stelle, das sind halt so Sachen, da muss man echt aufpassen. Also versucht die Skript- oder die Gruppenrichtlinienobjekte die Anzahl der Einstellungen, die ihr verteilt, einigermaßen überschaubar zu halten. Jede zusätzlich verwaltete Gruppenrichtlinie ist zusätzliche Zeit, die beim Anmeldeprozess draufgeht, und es ist zusätzliche Komplexität, die ihr in eurem System habt. Und dokumentieren, das ist dann halt der nächste wichtige Punkt. Dokumentiert, was geht. Die Gruppenrichtlinien selber, also einige der Gruppenrichtlinien, nämlich die Group Policy Preferences und die administrativen Vorlagen, die kann man im Gruppenrichtlinien-Editor direkt dokumentieren. Da gibt es ein Textfeld, wo man Kommentare eintragen kann, und das Ding sollte man einfach nutzen. Das ist echt ein total tolles Werkzeug. Jedes Mal, wenn man eine Änderung an einer Einstellung macht, Datum reinschreiben, Name reinschreiben und warum man das Ding geändert hat, dann hat man da ein tolles tolles Dokumentationswerkzeug an der Hand. Das geht nicht für alles, aber es geht zumindest für administrative Vorlagen und für Group Policy Preferences.
Viel hilft nicht viel. Einfachheit genau. Ist eine Tugend. Ne? Und was bei dir schon durchklang, würde ich ganz gerne nochmal formulieren, um auch einen simplen Ratschlag mitzugeben. Computerrichtlinien sollten Computerrichtlinien bleiben und Benutzerrichtlinien. Ich würde fast immer darauf verzichten, beides zu mischen in einer GPO.
Ja, das macht durchaus Sinn, da gebe ich dir recht.
Ja, und zwar einfach aufgrund der Übersichtlichkeit. Es gibt Ausnahmen, klar, Loopback-Modus haben wir darüber gesprochen, wo das sicherlich anders zu handhaben ist, aber das sollten dann eben auch Ausnahmen bleiben. Mein lieber Holger, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Also aus meiner Sicht fällt mir jetzt nichts mehr ein, was ich jetzt noch unbedingt loswerden möchte. Wir haben bestimmt
irgendwas Wichtiges vergessen, aber wir sind uns einig, wir haben versucht, in alle Ecken zu schauen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für diese vielen, vielen Anregungen. Es freut mich, dass das Buch über Gruppenrichtlinien sich tatsächlich verkauft, weil das bestärkt uns ja in unserer Sicht der Dinge, dass das einfach nachgefragt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass mit dem Update ist vielleicht, wir verraten das keinem, es hört ja keiner. Es ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel Arbeit, weil es passiert ja nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also da kann man dann vielleicht wirklich nochmal Kapitel, wo man mittlerweile vielleicht eine bessere Idee hat, nochmal überarbeiten. Ich wünsche dir, dass du die Zeit dafür hast. Du machst aber eine Menge nebenher und das wollen wir dann nicht unerwähnt lassen. Du hast eine eigene Firma, Netzweise in Hannover, aber du machst auch im Community-Bereich eine Menge, wo man dich treffen kann und ich denke, das solltest du auf jeden Fall nochmal erwähnen.
Genau, also mein Hauptbroterwerb ist eigentlich ist mein Hauptbroterwerb, Leute zu texten. Und das hat man vielleicht gerade schon gemerkt. Also ich gebe primär Schulungen, mache ab und zu auch mal kleinere Kundenprojekte. Aber mein Hauptbetrieb oder mein Hauptbroterwerb, das ist halt tatsächlich Schulen. Und dafür haben wir hier in Hannover ein paar ganz tolle Schulungsräume, die im Moment fürchterlich leer stehen. Wir können das Ganze auch online. Und außerdem mache ich halt oder versuche ich mich für die Community viel zu engagieren. Ich habe eine eigene User Group hier in Hannover am Laufen, die PowerShell User Group Hannover. Das mache ich seit fast 7 Jahren. Und außerdem sind wir auch das Zuhause für die Microsoft Cloud and Collaboration Community Hannover, was so viel heißt wie SharePoint und Office 365 User Group. Die treffen sich auch einmal im Monat bei uns. Also bisher, jetzt natürlich auch online. Und ab und zu ist auch mal die User Group, also Azure Meetup nennt sich das, Azure Meetup Hannover hier bei uns zu Gast. Und wir organisieren auch einmal im Jahr den PowerShell Saturday, das wäre dann in diesem Jahr, wenn denn irgendwann Corona uns mal wieder vor die Tür lässt im September. Das wäre dann auch schon der vierte. Ja, und außerdem blogge ich auch noch und produziere Videos für YouTube im Moment auch ganz verstärkt. Also da kann man auch ganz viel von mir für laufen.
Ja, für die Nachwelt muss man das nochmal deutlich sagen. Wir befinden uns jetzt hier im April 2020 in der Situation, dass wir, es heißt nicht Ausgangssperre, es heißt Kontaktverbot, aber wir alle befinden uns gerade im kollektiven Daheimbleiben und deswegen hat das natürlich durchschlagende Auswirkungen auf Schulungen, die nicht stattfinden dürfen, selbst wenn man in Scharen vor der Tür stände, so wäre dem im Moment ein Riegel vorgeschoben. Und das erzeugt natürlich unangenehme Effekte, aber es gibt dann eben auch die Zeit, solche Sendungen aufzunehmen. In diesem Sinne kann ich mich nur anschließen. Gerade die PowerShell User Group in Hannover ist mir sehr eng verbunden und ich bin da unglaublich gerne, weil das alles unglaublich nette Leute sind. Und das Beste ist, gerade diese User Groups, das ist ja alles umsonst. Man kann da hinkommen zu dir in die Firma, wo das stattfindet, oder zum PowerShell Saturday, der dann meistens noch in einer etwas größeren Lokation stattfindet. Und man findet das alles im Netz und ich hoffe, ja, der ein oder andere, der jetzt hier zuhört, fühlt sich motiviert und wir sehen uns dann mal dort. Mein lieber Holger.
Genau, oder online geht ja jetzt inzwischen auch. Also ja. Ihr könnt natürlich auch online euch zur PowerShell User Group dazu schalten.
Ja, aber ich kann verraten, wenn das alles mal sich wieder normalisiert, diese In-Person-Events, ja, die sind ganz toll, denn da gibt es leckeres Bier und manchmal wird gegrillt. Aber bis dahin behelfen wir uns auf diese Art und Weise. Ja, Holger, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Thorsten, ich danke dir für deine Geduld und dass du das hier organisiert hast.
Wunderbar.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank und viel Erfolg beim Update des Buchs. Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bei mir ist gerade der Bildschirm weg. Bist du noch da?
Ich bin noch da. Ich höre dich wunderbar. Meine Frage ist natürlich auch ein bisschen bescheuert. Ich gebe das zu. Aber ich glaube, mittlerweile hast du verstanden, worauf ich hinaus will.
Nee, ich habe einfach irritiert geguckt, weil ich plötzlich nicht mehr wusste, ob ich noch online bin oder ob hier gerade alles abgekachelt ist.
Jetzt hier Schnittmarke.